Liebe Leute, liebe Schachfreunde, wir machen einen Schachpodcast zum Jubiläum unseres Vereins. 1924 sind wir gegründet worden. Also das heißt, wir haben jetzt Jubiläum und das ist ein guter Anlass für diesen Schachpodcast. Ich bin heute zu Till Engel gefahren, unserem langjährigen ersten Vorsitzenden im Verein. Und insgesamt ist es so, dass es einfach ein guter Anlass ist, interessante Leute aus unserem Verein jetzt mal zu treffen und mit denen zu sprechen und auch über unsere tolle Vereinsgeschichte zu sprechen. Ja, Till, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast heute zu dir nach Hause. Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir mal sprechen können und auch länger sprechen können. Ja, du bist hier in Werden, also wir sind in deiner Wohnung, haben uns in dein, ja, ich denke mal, großes, schönes Zimmer hier gesetzt. Und wir haben jetzt ein Gespräch vor uns. Freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich würde eigentlich als erstes dich fragen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen.
Ja, also erstmal vielen Dank. Das finde ich ganz toll. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Und ja, wir kennen uns seit 1988, wenn ich mich nicht irre.
Das ist auch meine Berechnung.
Genau, da bin ich in den Verein eingetreten und du warst damals noch gerade so eigentlich noch ein Jugendlicher, ne?
Das stimmt.
Genau, da
Da
haben wir uns kennengelernt.
müsste ich dann 14 oder 15 gewesen sein, da haben wir uns
Genau.
kennengelernt, genau. Ja, und das sind 35 Jahre, glaube ich, ne?
Ja,
Das
genau.
ist bei dir, wenn ich richtig informiert bin, so ziemlich die Hälfte deines Lebens, also schon tatsächlich ganz schön lange. Bei mir ist es weit mehr als die Hälfte meines Lebens, also ja, also schon wirklich ein ganz schön langer Weg, den wir da zusammen auch im Verein gegangen sind. Ja, und eben umso schöner, dass wir heute hier sprechen können. Ich würde einmal kurz zu uns was sagen. Also mein Name ist Markus ter Steeg. Das ist jetzt die erste Aufzeichnung, die wir machen für unser Vereinsjubiläum. Und der Till ist geboren, wenn ich alles richtig recherchiert habe, 1951,
Richtig.
und zwar in der Schweiz, in Basel. Du bist verheiratet mit der Anne. Hast zwei Kinder, hast in Hannover Klavier und Komposition studiert, bist also Professor seit 1975 an der Folkwang-Hochschule in Essen und hast auch noch immer einen Lehrauftrag, ne? Auch
Ja,
noch.
ist richtig, genau.
Ja, okay. Ja, bist also ein bekannter Pianist, gibst regelmäßig weltweit Meisterkurse, hast auch Auftritte gehabt im Rundfunk, im Fernsehen und verschiedene CD-Aufnahmen gemacht. Ja, und bist schon seit ganz langer Zeit auch der erste Vorsitzende der Schachfreunde Werden. Und also diese Kombination Musik und Schach, die ist natürlich auch sehr interessant. Und da freue ich mich drauf, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen können. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du den Weg zu den Schachfreunden gefunden hast?
Ja, also das ist so ein bisschen verschlungen. Also als kleiner Junge, da habe ich mich für Schach interessiert, weil mein Vater war ein leidenschaftlicher Schachspieler, der hat zwar nie Vereinsschach gespielt oder so, aber er hat sich vor allem für Probleme interessiert und auch eigentlich bis am Ende seines Lebens stand immer auf seinem Nachttisch ein brennendes Schachbrett mit einem Schachproblem. Und der hat mir das Schachspiel beigebracht, wie ich halt noch ein kleiner Junge war. Dann begann aber meine absolute Manie fürs Klavierspielen und da durch ist das Schachspiel irgendwie den Berg runtergegangen. Also viel mehr konnte ich eigentlich nicht als die Figuren bewegen. Und irgendwann mal in den 80er Jahren haben meine Frau und ich gesagt, also Schach ist doch irgendwas, was hier kommt, wir lernen das jetzt mal. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir eine wahre Schachbegeisterung entwickelt. Wir haben fast jeden Abend Schach gespielt, wir haben uns Lehrbücher gekauft und alles Mögliche. Und ja, dann hab ich mich dann erstmal im Verein getraut.
Ich sehe mich hier gerade um, also hinter uns stehen oder hinter dir stehen ganz viele Bücher. Schachbücher sehe ich da jetzt aber nicht. Aber
Die Schachbücher sind hier, du musst dich einmal
da
umdrehen, ein
gibt's,
ganzes Regal
ja,
nur mit Schachbüchern.
ich drehe mich hier um über meine Schulter. Da gibt es also noch mehr Regale und die sind gut gefüllt. Und da scheinen auch sehr viele Schachbücher drin zu stehen. Ja, von wem ging denn die Initiative aus? Also die Anne, deine Frau,
Weiß ich.
hat gesagt, Schach ist ein tolles Spiel und jetzt lass uns mal spielen, oder wie
Ja,
war
ich
das?
weiß gar nicht mehr, wie das war. Wir kamen einfach mal so auf die Idee, man könnte ja mal Schach spielen. Das war wie so eine Bieridee. Und dann haben wir es ausprobiert und dann waren wir sofort total fasziniert. Und dann haben wir uns sofort das Lehrbuch von Alfred Brinkmann gekauft. Das ist ein Klassiker aus dem Nein, noch aus den Anfängen
Ja.
des
Muss ich
20. Jahrhunderts.
zugeben, dass das ein Klassiker ist, den ich noch nicht kenne. Ja, also gut zu wissen.
Ja, da haben wir alles nachgespielt im Urlaub, die ganzen Partien und dann haben wir versucht, ein bisschen Eröffnung zu lernen und ein bisschen Endspiel und Mittelspielstrategie. Ja, und dann, das war auch ein Konflikt noch damals in den 80er Jahren. Wir waren sehr aktiv in der Friedensbewegung und haben uns jeden Abend getroffen in der Friedensbewegung. Und da war auch unser Freund Kai Feier, der war ja sehr aktiv in der Friedensbewegung, der war aber auch sehr aktiv im Schach. Und der fing dann an, was, ihr spielt Schach, kommt doch mal freitags ins Dateisammel mit der FI treffen. Ja, wir können ja mal abwechseln, könnt ihr ja vielleicht auch mal zum Schach kommen und so. Ja, da bin ich dann hin und ja, so hat sich das dann entwickelt. War ich sofort total begeistert.
Also dein Weg zu den Schachfreunden, der ist dann auch maßgeblich dadurch beeinflusst worden, dass dein Kontakt zu KF Weyer, also zu Karl Friedrich Weyer,
Ja,
bestanden hat.
genau.
Und der hat auf den Verein aufmerksam gemacht.
Ja, genau.
Okay, das ist zum Beispiel was, was ich noch nicht wusste. Ja, und vielleicht kommen da noch mehr Sachen heute raus, die ich auch noch nicht wusste. Also Brinkmann war gerade schon eins.
Das
Ja, gut.
Erste, wo ich mich getraut habe, überhaupt mal gegen jemand anders zu spielen als gegen meine Frau, das war, ein Kollege von mir hatte einen Schüler, der sehr, sehr guter Schachspieler war, der hat simultan gespielt gegen 20 Leute von der Hochschule. Und da habe ich ein Remis geschafft. Dann war ich
Wow.
natürlich, hatte ich natürlich Blut geleckt. Und dann haben die SG Verden 80, der andere Schachclub von Verden, die haben die FIDE-Meister Nautsch eingeladen. Und auch zu einem Simultanspiel, da bin ich auch hingegangen und habe ich da auch ein Remis geschafft. Und dann hat der KF Weyer mich total ausgemeckert und gesagt, bei uns lässt du dich nie blicken und jetzt spielst du bei dem anderen Club simultan, jetzt kommst du aber endlich mal zu den Schachfreunden. Und so ist das dann
Ach,
gekommen.
so war das. Jetzt
Ja.
kommt hier alles raus nach 35 Jahren, wo wir
Ja,
uns jetzt kennen. Ne? So
genau.
hast du den Weg zu uns gefunden. Bei mir ist es nämlich so, also ich habe natürlich auch viele persönliche Erinnerungen an diese ganze Vereinsgeschichte. Also so seit, ich glaube, 1984 müsste das bei mir ungefähr gewesen sein, als ich in den Verein eingetreten bin, also bis heute. Ja, und also fast die gesamte Strecke warst du ja auch da, ne? Also 4 Jahre später. Und was ich so in Erinnerung habe von dieser Anfangszeit war, dass du, glaube ich, immer mit der Anne zusammengekommen bist zu den Vereinsabenden am Freitag. Das dann auch gespielt wurde. Und ihr habt natürlich auch nicht nur immer gegeneinander gespielt, weil es war wahrscheinlich dann auch ein bisschen langweilig, ne?
Im
Oder
Verein
das,
haben wir nie gegeneinander
ja.
gespielt. Ja.
Und du zumindest hattest, glaube ich, auch immer ein Notizbuch dabei. Ist das richtig? Und
Das
da
stimmt,
hast du
ja.
dir also die im Verein gespielten Partien, also auch diese, ja, diese Trainingspartien, diese Spaßpartien, hast du auch alle mitgeschrieben, ne?
Die habe ich alle mitgeschrieben und habe sie alle zu Hause nochmal nachgestellt.
Gibt
Ja.
es das Notizbuch noch?
Ich glaube, wenn ich ganz lang suche, finde ich es vielleicht.
Und also das heißt, du hast sie dann danach zu Hause dir auch nochmal angeguckt, die
Ja,
Partien.
genau.
Ja, schön.
Ja, aber das macht ja eigentlich jeder, ne? Ich gucke mir, also wenn ich in der Mannschaft spiele, hinterher auch die Partien nochmal an und entdecke meine wunderbaren Fehler dann aufs Neue.
Ja, bei einer Turnierpartie wird das mitgeschrieben, ist ja
Ja.
auch Pflicht. Jetzt bei einer Spaßpartie, Trainingspartie, da, ja, ist mir das Notizbuch dann in besonderer Erinnerung geblieben. Ja, und ja, aber gut, sehr gut. Also zeigt ja auch ja dein Ehrgeiz, den du da hattest.
Ja, ich hatte ja auch Nachholbedarf, weil ich ja so spät angefangen habe mit dem Schach. Ne? Denn ich meine, ich war ja schon Ende 30 in der Zeit. Ne?
Irgendwann hast du das Notizbuch aber aufgegeben,
Ja, das habe ich schon lange nicht mehr. Ja, klar.
ne? Okay. Ja, also, du hast den Weg zu uns in den Verein gefunden, und warst dann auch ja recht schnell eigentlich schon unser erster Vorsitzender. Und zwar 1991 müsste das gewesen sein.
Genau,
Bist du
davor war
zum
ich noch war ich im Vorstand als Pressewart eine Saison lang und da gab es auch dann in der Saison ziemliche Schwierigkeiten. Unser damaliger Vorsitzender, der hat, ich sage ja den Namen nicht, ja, er hat sich mal geirrt und hat in einer Mannschaft jemanden zum vierten Mal eingesetzt, der nur hätte dreimal spielen dürfen und dann mussten wir Buße zahlen und das wurde alles als verloren gewertet und es gab einen riesen Krach und dann hat er keine Lust mehr gehabt und ist zurückgetreten als Vorsitzender bei der nächsten Jahreshauptversammlung und dann ja, bin ich quasi da so einfach reingesprungen. Ich war ja schon im Vorstand als Schriftführer und Das wollte kein anderer machen und so bin ich dann so da irgendwie reingeschlittert.
Du warst Pressewart in deinem allerersten Amt.
Ja, genau.
Ja, das ist auch ein anspruchsvolles Amt, ne? Damals war es noch so, dass man wahrscheinlich mit der Schreibmaschine Artikel schreiben musste
Ja,
und die
klar.
zur Werdender Nachrichten
Genau so war
gebracht hat.
das. Genau, mit dem Durchschlag und den Durchschlag hat man dann zu Hause aufbewahrt.
Ja. Ihr wohnt ja auch nicht weit weg von den Werdener Nachrichten, ne? Insofern waren das ja kurze Wege. Also ihr wohnt ja im Herzen von Werden, ne? Und das glaube ich auch wahrscheinlich schon seitdem du hier angefangen hast an der
Ja,
Volkmann Hochschule.
genau.
Also sehr kurze Wege, das wird wahrscheinlich ein Grund gewesen sein, nehme ich mal an, für diese zentrale Lage. Und ja, würdest du denn sagen, dass du mittlerweile ein Werdener bist?
Ja, ganz bestimmt, denn es gibt gar keinen anderen Ort auf der Welt, wo ich so lange gelebt habe wie hier in Werden. Und meine Frau und ich fahren ja auch aus Überzeugung kein Auto, wir haben auch beide keinen Führerschein. Und wir machen alles mit dem Nahverkehr und wir machen auch enorme Strecken zu Fuß, weil Wandern unser Hobby ist. Also viele Kilometer mit den Füßen zurückzulegen, macht uns überhaupt nichts aus. Aber deswegen war das natürlich für mich sehr schön, dass ich eine Wohnung gefunden habe, die auch sehr nah an der Volkwang-Uni ist, sodass ich dann zum Unterricht nicht so weit musste.
Ja, ich mache jetzt mal kurz ja, einen Überblick über das, über die Dinge, über die ich mit dir gerne sprechen würde heute. Wir haben jetzt schon ganz gut angefangen, also die Anfänge bei den Schaffhorner Werten, ne, das ist natürlich eigentlich ja, vielleicht das wichtigste Thema, also so unsere Vereinsgeschichte. Wir haben halt dieses große Jubiläum nächstes Jahr, 100 Jahre Schaffreunde werden. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Und dann ist es bei dir aber natürlich so, dass du als Professor für Musik auch da eine sehr interessante Verbindung hast, ne? Also zwischen Musik und Schach, das wird ja sehr oft auch in Verbindung gebracht. Ja, welche Zusammenhänge es da gibt, ob das beides Kunst ist, zum Beispiel diese Frage. Und ja, da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Ja, die letzten 30 Jahre des Vereins natürlich auch. Und dann mal gucken, was wir so links und rechts des Weges noch streifen, was
Gut,
für
sehr
Punkte.
schön.
Ja, und ja, als Schweizer stellt sich dann aber auch natürlich die Frage nach den Anfängen bei dir. Also auch, ja, du bist da aufgewachsen, also in Basel in der Schweiz. Wie lange warst du da? Wann bist du da weggegangen?
Ja, ich bin schon mit 6 Jahren, mein Vater, der war ja auch Pianist und der hat eine Professur in Hannover bekommen und dann ist die ganze Familie aus Basel nach Hannover gezogen. Und ich habe immer schrecklich Heimweh nach Basel gehabt. Also das ist auch ein Riesenkontrast. Hannover ist schon ein ganz anderes Kaliber.
Wie alt warst du da, als ihr da hingegangen seid?
Sechs, da war ich 6. Da bin ich in Hannover auch eingeschult worden. Da bin ich auch wegen meines Schweizer Akzents ganz fürchterlich gehänselt worden von den Mitschülern.
Der ist aber
Das,
weg mittlerweile,
der
oder?
ist absolut weg, aber der ging so schnell weg. Das war das pure
Kannst du es
Überlebenstraining
noch?
von mir. Ja, ich kann Schweizerdeutsch sprechen, absolut.
Ja, müsste man jetzt nach einer Kostprobe fragen, aber ich weiß nicht, ob das auf Knopfdruck geht. Das ist immer so eine Sache.
Also zum Beispiel, wie ich mit meiner Frau einmal im Urlaub auch in der Schweiz war und dann haben wir den Wetterbericht gehört und dann hat der Wetterfrosch da gesagt, es geht morgen Qualwoche.
Oh je.
Und ja genau, Qualwoche.
Und das
Und
heißt übersetzt?
Quellwolken.
Ja,
Und die Anne sagte, was ist das denn? Und ich habe gesagt, ja, das sind Quellwolken. Also das ist kleine Kostprobe, wie schwer verständlich Schweizerdeutsch sein kann.
gut, also wenn du willst, dann geht das noch.
Ja, natürlich, klar, wenn ich in Basel bin, merkt kein Mensch, dass ich da nicht lebe, wenn ich mit den Leuten rede.
Bist du noch häufiger da?
Ja, wir fahren schon oft in die Schweiz. Ist
Also da gibt
schon.
es noch Verwandte?
Ich habe noch, ja, also die Eltern, die Großeltern, so sind natürlich ja längst tot. Ich habe noch eine Cousine, aber zu der habe ich leider nicht sehr viel Kontakt. Schade eigentlich, weil es eine ganz nette Person ist. Ich habe nur ganz entfernten Cousin, den sehe ich aber schon mal, wenn ich in unser Heimatdorf fahre. Denn in der Schweiz ist man ja heimatberechtigt, da wo man herstammt und nicht da, wo man geboren ist. Und deswegen bin ich eigentlich kein Basler, sondern komme vom Bieler See, aus einem kleinen Weinbauerndorf, das heißt Zwann. Das ist neben Biel, da hast du auch mal Turnier mitgespielt in Biel. Kennst die Gegend, das ist sehr schön
Boah,
da.
da weißt du fast mehr als ich. Das hab ich in Wien mal
Du
gespielt.
hast in Biel mal gespielt, ja. Wir haben auch überlegt, ob wir nicht mal zusammen dahin fahren wollen.
Ja, das haben wir überlegt, das weiß ich.
Genau.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob's. Nee, das haben wir nicht gemacht, ne? Ist nicht zustande
Nee, das
gekommen,
ist nicht zustande gekommen. Klar, wir waren ja auch
okay.
so beschäftigt immer mit tausend Sachen.
Ja, am Ende hier dieses Gesprächs gibt es noch ein kleines Quiz mit 5 Fragen. Das wird auch ein bisschen um dich gehen, vielleicht auch ein bisschen um die Schweiz. Also das kann ich schon mal ankündigen. Und dann kommen wir da, glaube ich, noch mal drauf zurück. Ja, das war also waren deine ersten 6 Jahre, deine ersten 6 Lebensjahre. Dann bist du da weggegangen, letztendlich nach Hannover und hast da auch studiert.
Genau, da habe ich in Hannover studiert und ich habe alles sehr schnell gemacht. Ich habe schon sehr früh mein Studium abgeschlossen und bin dann nach England gegangen und habe dort noch Privatunterricht genommen bei dem berühmten Pianisten Alfred Brendel. Und ja, und in England Fuß zu fassen, das war nun wirklich nicht leicht. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich einfach an alle deutschen Hochschulen geschrieben, ob da vielleicht eine Stelle frei ist. Einfach so ins Blaue hinein. Und in Verden war tatsächlich eine frei, die haben mich eingeladen. Ich habe dann an dem Berufungsverfahren, ich habe mich da der Auswahl gestellt und
Ja.
ja, und dann so bin ich hier
Ja,
gelandet.
ich habe gestern noch einen Artikel über einen anderen Schweizer gelesen. Nee, Schweizer ist er gar nicht, ne? Das ist deutscher Staatsbürger. Albert Einstein habe ich gelesen, aber der war ja dann in der Schweiz. Und ja, der musste auch ein bisschen suchen, ne? Bis er seine erste Anstellung gefunden hat. Und ja, aber bei dir ging es ein bisschen schneller, glaube ich.
Es ging ein bisschen schneller,
Ja,
ja,
also der
Gott sei
musste
Dank.
erst 3 Jahre ins Patentamt.
Genau, in Zürich, ne?
Ja,
Ja.
und na gut, also es war ein bisschen einfacher bei dir. Okay, dann hast du glücklicherweise eine Schachspielerin kennengelernt, nämlich die Anne. Und wo war denn das? War das in Hannover oder?
Nein, 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 da war ich ja schon lange hier, da war ich schon hier
In Essen.
in Essen, genau. Wir haben uns kennengelernt direkt, wie ich hier angefangen habe zu unterrichten an der Hochschule. Ich war da ja sehr jung, ich habe ja die Professur mit 24 bekommen und
Das ist wirklich jung, ne?
dann kam ich
Oder
so,
ist das normal in der
ah,
Musik?
gar nicht, das war sehr ungewöhnlich. Ich hatte, meine ersten Schüler waren teilweise sogar älter als ich und ja, und da habe ich die Anne kennengelernt. Ich habe sie dreimal kennengelernt, weil ich sie immer wieder, weil sie jedes Mal wieder völlig anders angezogen war und ganz andere Frisur hatte. Und jedes Mal fand ich sie eine sehr nette Person. Und beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, dass es dreimal dieselbe war. Und dann hat es ganz schnell mit uns gefunkt.
Das hast du beim dritten Mal erst gemerkt.
So,
Also,
ja.
okay. Das war dann eine Überraschung für euch beide, dass ihr euch
So.
schon zweimal. Nee, für sie wahrscheinlich nicht, aber
Für sie
gut.
nicht, aber für mich schon, ja.
Ja, sehr gut. Und ja, dann ging es also hier wirklich in eine, ja, wie sagt man das, Festanstellung bei der Folkwang-Hochschule.
Ja, genau.
Also du warst da Professor, hast jetzt immer noch einen Lehrauftrag. Und ich habe natürlich ein bisschen recherchiert auch über deinen musikalischen Hintergrund und Werdegang. Also ich selbst habe von klassischer Musik leider herzlich wenig Ahnung, deswegen musste ich alles mir quasi ergoogeln. Und jetzt gibt es da Einordnung von dir, wie du als Pianist ja, so wahrzunehmen bist. Und das lautet, also jetzt Zitat: Till Engel ist der Vertreter einer pianistischen Ästhetik, die intellektuelle Werkdurchdringung vor dem Hintergrund einer feinst abgestimmten Klanglichkeit in den Vordergrund stellt.
Ja, das ist aus dem Klavierlexikon. Ja,
Ja,
da,
genau.
genau, ja.
Und ja, das also Vertreter einer pianistischen Ästhetik, die intellektuelle Werkdurchdringung letztendlich in den Vordergrund stellt. Also das heißt, du bist als Musiker ein Intellektueller, ja, wird er behauptet.
Ja, also das kann man jetzt nicht so in Schubladen stecken. Aber mir ist schon sehr wichtig, dass die Musik nicht nur ein emotionales Gesäusel ist, sondern dass man wirklich auch den geistigen Gehalt von der Musik versteht. Und ich möchte auch gerne das irgendwie so hinkriegen, dass das Publikum was davon mitbekommt.
Ja, du machst sehr viele Gesprächskonzerte oder hast das in der
Ja,
Vergangenheit
genau, das mache ich
zumindest
immer.
gemacht?
Ja,
Die habe ich auch teilweise auch mal besucht.
genau.
Also Gesprächskonzerte muss man, glaube ich, ein bisschen erklären. Das heißt, du spielst Stücke von einem bekannten Pianisten und erklärst aber zwischendurch, also es gibt viel, viel Redeanteil, ja, die Hintergründe des Stücks und auch der Biografie, glaube ich,
Ja, ich
dieser
erkläre die
Komponist.
Stücke, bevor ich sie spiele. Ne? Und ja, ich ordne die ein, also in geschichtlichen Zusammenhang, aber ich spiele auch kleine Beispiele, um dem Publikum zum Beispiel wichtige Motive, die da oft immer wieder auftauchen, damit die sich einprägen. Und dann spiele ich das Stück hinterher. Und dann, immer wieder erlebe ich, dass Leute zu mir kommen und sagen, ah, das war ja so toll, wir haben ganz anders zugehört, als wenn wir das nicht gewusst hätten, was sie uns erzählt haben.
Ja, mir ging das auch so. Also ich war ja bei ein, zwei Konzerten von dir und ich fand das auch sehr gut und das gibt nochmal einen ganz anderen Zugang. Ne? Also besonders für Leute, die nicht ganz so viel Ahnung haben von Klassik,
Genau.
dass sie da auch ein bisschen Zugang bekommen. War das denn schon immer dein Ansatz? Also man kommt ja, also du hast gesagt, dein Vater war auch Pianist, man kommt ja irgendwie dazu, zu diesem Instrument und auch zu dieser Berufung, Musiker zu sein. War das einfach am Anfang die Faszination, Klavier und spielen zu wollen und die Musik an sich? Oder war schon immer diese Komponente, also intellektuell und die Hintergründe kennen, hat da schon immer eine Rolle gespielt?
Also die ist natürlich bei, also wenn man so zum Beispiel 8, 9 Jahre alt ist, dann hat man natürlich einen sehr emotionalen Zugang zu Musik. Dann sagt man, oh, das ist aber schön oder irgendwie, oder kriegt eine Gänsehaut, wenn man ein besonders raffinierter Akkord auftaucht. Und dann nimmt man die Musik doch sehr emotional wahr. Ne? Und das finde ich auch nach wie vor eine ganz wichtige Komponente von der Musik, das emotionale Element. Ne? Und die, ja, die emotionale Beteiligung auch beim Musikmachen und auch beim Musikhören. Ne? Nur gibt es eben Musiker, wo das sozusagen ausschließlich im Vordergrund steht. Und ich finde halt, man hört auch manchmal sowas, ja, wenn man das so alles erklärt kriegt, das wird ja zerredet und da kann man das gar nicht mehr genießen. Das finde ich aber überhaupt nicht. Ich finde, je mehr man versteht, desto mehr hat man auch emotional was davon. Also für mich ist das überhaupt gar kein Gegensatz.
Warst du denn da vielleicht sowas wie ein Pionier in diesem Bereich oder gab es Gesprächskonzerte schon immer
Ja,
oder?
nee, schon immer gab es sie nicht, aber sagen wir mal, diese verschiedenen Typen von Musikern, die gab es schon immer. Ja. Aber ich meine, wenn man zum Beispiel die großen Komponisten nimmt, die großen Klassiker, Bach, Beethoven, Mozart, wie sie alle heißen, die hatten alle ungeheuer viel Ahnung von Theorie und von alledem. Das ist ja auch die Verwandtschaft zum Schachspiel. Die Musik ist wirklich auch ganz, ganz strengen Regeln und Statusprinzipien unterworfen. Ne?
Ja, ich glaube, es gibt sogar ein Fach, das heißt Musiktheorie. Ne?
Ja,
Das
klar.
macht ein anderer Schachspieler bei uns im Verein, soweit ich weiß,
Ja,
der
genau.
Professor
Rot,
Roth.
genau.
Das ist, glaube ich, sein Fach, Musiktheorie.
Genau.
Da geht es dann wahrscheinlich um diese Dinge. Jetzt hast du die Verbindung zum Schach schon hergestellt, bist da jetzt ein bisschen schneller gewesen als ich. Das wollte ich nämlich gerade natürlich machen. Und die naheliegende Frage ist, ja, ist es im Schach bei dir auch so? Also diese intellektuelle Werkdurchdringung, ja, gepaart mit Gefühl irgendwie. Also ist das für dich was, was auch im Schach eine Rolle spielt? Also ist es dir wichtig, eine Partie ganz genau zu verstehen und wirklich, keine Ahnung, die Logik zu entschlüsseln? Das wird vielleicht auch dafür sprechen, dass du dein Notizbuch da am Anfang mitgebracht hast. Oder hast du da einen ganz anderen Ansatz beim Schach?
Nee, nee, ich meine, das ist ja, der Ansatz ist ja beim Schach besonders wichtig, finde ich. Denn ich meine, die Analyse ist beim Schach so quasi das A und O. Und ich meine, ich bin ja kein besonders guter Spieler, weil ich nicht genug Zeit habe zu trainieren. Aber deswegen, umso mehr Vergnügen bereitet mir das im Nachhinein dann festzustellen, wo ich die Fehler gemacht habe, damit ich sie vielleicht beim nächsten Mal vermeiden kann. Ich finde aber auch, das fängt ja schon mit der Ästhetik an. Als Pianist habe ich schwarze-weiße Tasten, als Schachspieler habe ich schwarze-weiße Felder. Das Klavier hat 88 Tasten, das Schachbrett 64 Felder, also so groß ist der Unterschied nicht. Ich habe auch schon mal gedacht, irgendwann mache ich das mal, dass ich mal ein System erfinde, wie man die Schachbrettfelder gewissen Tönen zuordnet und versuchen damit mal was zu komponieren.
Das wäre doch mal eine super
Ja, aber
Idee.
da brauche ich ganz viel Zeit für. Da muss ich noch viel mehr im Ruhestand sein und nicht
Das wäre
mehr.
mal eine sehr direkte Verbindung zwischen Musik
Ja,
und Schach,
natürlich.
ne? Weil ich überlege auch manchmal, ob das eigentlich auch alles ein bisschen konstruiert ist, so diese Überlegungen, ne? Also man könnte ja auch sagen, das ist eigentlich doch wie Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Also man kann natürlich zu beidem sagen, das ist Obst und irgendwie sie sind süß und so, aber letztendlich sind es halt doch zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich weiß manchmal nicht, ob so dieser Vergleich Musik-Schach, ob der wirklich so trägt. Ja, und also ich finde es eine interessante Frage. Also man kann Schach ja auch noch mit vielen anderen Dingen vergleichen. Ne?
Ja,
Es gibt ja auch
klar.
so diesen wissenschaftlichen Ansatz, diesen mathematischen Ansatz. Und ja, ich finde es eine ganz spannende Frage. Also das ist ja hier der erste Podcast von noch einigen, die da hoffentlich kommen werden, mit anderen Vereinsmitgliedern. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Frage dann allen zu stellen, also was Schach für sie eigentlich ist, ne? Welchen Zugang sie da haben.
Also ich finde Schach, das ist ja das Faszinierende. Das ist letzten Endes eine Wissenschaft, das ist aber auch eine Kunst. Das ist ein Kampf, das ist ein Sport. Das vereinigt alle diese Elemente miteinander. Also ich habe beim Schachspielen auch oft sehr musikalische Assoziationen, dass mir musikalische Sachen anwenden. Wenn zum Beispiel einer die Partie mit E4 eröffnet, dann habe ich ein Dur-Gefühl und mit D4 kommt mir das mehr wie Moll vor. Und wenn einer die Reti-Eröffnung spielt, denke ich, ich begebe mich auf atonales Gebiet.
Auf atonales
Ja.
Gebiet. Ah, okay. Also
Also,
nicht musikalisches.
nein, nein, atonale Musik liebe ich ja sehr. Also Schönberg finde ich
Ja,
einen ganz
da
tollen.
sieht man wieder meine Unkenntnis. Also ich hätte
Ja.
jetzt gedacht, atonal
Nee,
bedeutet so viel,
atonal bedeutet,
hat
dass
mit
nicht
nichts
auch.
mit Musik zu tun, aber
Nee,
das ist
nee,
anscheinend
nee,
nicht
nee.
richtig.
Atonal bedeutet, dass die Musik nicht mehr auf einen bestimmten Grundton bezogen ist, sondern dass alle Töne gleichberechtigt nebeneinander spielen. Das war die große Revolution in der Musikgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts.
Okay.
Dafür steht eben
Und das
Arnold
ist die
Schönberg.
Reti-Eröffnung, die mit erstens C4, glaube
Ja,
ich, beginnt.
hypermodern, ne?
Also eigentlich
Springer
nicht
F3
Fisch,
hat er
nicht
gesagt.
Fleisch, könnte man so ein bisschen
So
sagen.
ungefähr, ja.
Ja, hat sich mir auch nie so ganz erschlossen, diese Eröffnung. Okay, wird viel gespielt und viele sind auch sehr erfolgreich damit. Ja, also du hast Assoziationen, wenn du eine Schachpartie spielst, zu Musik. Das ist, ja, finde ich sehr interessant. Und also also es ist dein Gefühl bei dir, ne? Also du fühlst dann Dur oder du fühlst Moll.
Ja.
Geht das auch umgekehrt? Also wenn du am Klavier sitzt, dann kommt der Schach nicht in den Sinn, oder doch?
Ach, manchmal schon. Manchmal träume ich auch sowas, dass ich dann irgendwie Klavier spiele und da irgendwelche Springer auf den Tasten rumwirken.
Sind das schwarze oder weiße Springer?
Ja, und schwarze und weiße
Okay.
natürlich.
Und spielt man dadurch anders, wenn der Springer da auf deinen Tasten erscheint?
In dem Traum, ja, das ist immer sehr unangenehm. Ich verspiele mich dann gerade total durcheinander, weil die Schachspringer haben natürlich auf den Klaviertasten eigentlich nichts zu suchen.
Okay, ja. Eine Frage, die ich eigentlich auch stellen würde, ist, ob du eine Lieblingsfigur hast im Schach. Ist das vielleicht der Springer?
Eigentlich nicht. Nee, habe ich eine Lieblingsfigur? Das müsste ich jetzt mal überlegen.
Die Frage ist ein bisschen bescheuert, ich weiß,
Ja,
aber
vielleicht ist der
ich
Turm
habe sie
meine
mir selber auch gestellt.
Lieblingsfigur.
Der
Vielleicht
Turm.
ist der Turm meine
Ja, bei
Lieblingsfigur.
mir ist, glaube ich, der König. Aber
Ja, um den geht's ja auch.
nee, König ist bei mir. Ich hab tatsächlich über die Frage auch länger nachdenken müssen, ob ich überhaupt eine habe, aber ich glaube, es ist der König, weil der so viele unterschiedliche Funktionen hat. Also erstmal muss er sich ja verstecken und ist ein bisschen ängstlich und schüchtern und muss beschützt werden. Und später ist er dann wirklich aber auch, ja, eine Waffe und richtig, richtig cool,
Ja,
ne? Richtig, richtig gute
klar.
Figur. Und kann richtig dominant sein. Also ich find diese zwei Seiten irgendwie, glaube ich, sehr gut beim König. Und was ist bei dir, dass es der Turm
Dass
ist?
ich das jetzt aber was Ähnliches. Die stehen auch so arm in ihrer Ecke, in ihren Ecken rum und müssen schrecklich lange warten, bis sie endlich zum Zug kommen. Und
Außer man rochiert ganz schnell.
ja, klar. Aber ich finde schon, die Türme sind, und wenn sie dann erstmal in Aktion sind, ist das doch toll, wie viele Felder die beherrschen und wie die so über das Feld rollen.
Spielst du denn lieber oder am liebsten Eröffnungen oder ein knackiges, feuriges Mittelspiel oder ein Endspiel mit Türmen, die dann so richtig sich austoben
Ja,
können?
aber die Turmendspiele sind ja furchtbar schwierig, ne? Da gibt es ja ganze Bände nur über Turmendspiele. Und da kann ja nur ein falscher Königszug entscheiden, dass man verliert oder Remis hält oder gewinnt, ne? Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Materie. Da bin ich zu sehr Amateur. Aber ich liebe die Eröffnungen.
Aha.
Früher habe ich versucht, alle
Das ist zum
möglichen.
Beispiel was ich auch noch nicht wusste. Also, du liebst die Eröffnungen
Ja, ich
und
liebe die sehr, die Eröffnungen.
hast aber, soweit ich weiß, also das hast du mir letztens mal erzählt, bei einem Abendessen, was wir hatten, eher ein eingeschränktes Eröffnungsrepertoire, oder? Weil du dich da, glaube ich, da sicherer fühlst. Spielst du, glaube
Ja.
ich, gerne Damen, Bauern
Ja,
und
das ist
solche
aber
Eröffnungen.
so. Ich meine, früher habe ich da einfach so drauf los, und weil ich das toll fand, dann spielt man eine spanische Partie und dann spielt man eben eine Reti-Eröffnung oder ein Damengambit oder so. Aber weil ich ja eben Amateur bin und wenig Zeit zum Trainieren habe, was sich jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren ein bisschen ändern wird, finde ich einfach aus der Bescheidenheit heraus, als Amateur sollte man lieber eine Eröffnung gründlich lernen, als mal dies zu probieren und mal das zu probieren. Und ich habe mich jetzt doch in den letzten Jahren etwas spezialisiert. Und das tut mir auch gut. Also ich komme eigentlich
also
immer
du merkst es in deinen Resultaten.
Ja, ich merke, dass ich immer ganz gut aus der Eröffnung rauskomme. Die Fehler mache ich immer im Mittelspiel. Wenn es total kompliziert und komplex ist und ich habe einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir und dann irgendwie ist es 11 Uhr und dann schieße ich irgendwie Bock. Deswegen spiele ich auch sonntags vormittags in der Mannschaft immer viel besser als abends im Verein.
Weil ja, dieses Freitagsabends-Problem, ich glaube, das haben viele. Und also ich persönlich glaube ich auch. Und ich kenne auch noch einige andere, die auch eigentlich nicht so gerne freitagsabends dann nach der Arbeit und auch noch vielleicht anstrengende Woche noch spielen. Ja, aber also dann hast du dein Repertoire ja, verschlankt, also eingeschränkt. Also spielst dann wahrscheinlich nur noch relativ wenige verschiedene Eröffnungen. Ist aber vielleicht ein erfolgversprechender Ansatz. Also ich glaube, da gibt es auch viele bekannte Spieler, die das auch so ähnlich gemacht haben. Also wenn man sich an Bobby Fischer erinnert, ne, der hatte auch nicht so viele Eröffnungen in seinem Repertoire und ja, ist ja dann bis an die Spitze durchmarschiert. Und,
das kann man wohl sagen, ja.
Und jetzt von aktuellen Spielern weiß ich zum Beispiel von Mark Hepton, also englischer bekannter Großmeister, der spielt, glaube ich, mit Schwarz auf D4 immer Königsindisch und auf E4 spielt er immer E5. Also das ist auch sehr überschaubar, aber wenn man sich da gut auskennt, dann ja, dann ist das trotzdem erfolgversprechend.
Trotzdem haben wir jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft war ja genau das Gegenteil. Da haben die mit den Eröffnungen so um sich geworfen. Ne?
Das heißt, du hast die verfolgt. Ne?
Also ist ja, jetzt alles nicht, aber ich habe gesehen, dass sie wirklich vor allem der Jingli Ren ständig irgendwas anderes probiert hat.
Ja. Ich habe es so super intensiv nicht verfolgt. Ich habe ein paar Partien geguckt. Also es war natürlich ein sehr spannender Wettkampf, der da neulich stattgefunden hat. Also die Schachweltmeisterschaft von Jan Nepomniachtchi, ne, glaube ich, so wird er ausgesprochen. Und Ding Li Ren, also Ding hat es ja dann gewonnen. Ne, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, aber er hat es gewonnen. Ja, es ist also vom Matchverlauf her war es ja super spannend. Ne? Und ja, und schachlich hatte ich das auch angesprochen.
Ja, ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht so viel mitverfolgt, aber ich habe jetzt gerade mir die Schach gekauft, ne? Und da ist ein Artikel drin von dem Kramnik. Und der lässt ja kein gutes Haar an dieser Weltmeisterschaft. Ne? Der sagt, das wäre zwar spannend gewesen, das wäre immer nicht publikumswirksam gewesen, aber es wäre unseriös gewesen, wie die gespielt hätten. Es hätte von Fehlern noch so gewimmelt und es wäre eine Weltmeisterschaft nicht würdig gewesen, wie die beiden gespielt haben. Eine ganze Seite dauert dieser Tirade in der Zeitung.
Ja, das ist ein sehr drastisches Statement, ne? Aber ich finde es irgendwie auch gut, dass das außer mir noch jemand so empfindet. Also ich weiß nicht, ob ich so drastisch ausdrücken würde, aber also einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch. Ne? Also wenn man das tatsächlich vergleicht mit den WM-Kämpfen von Magnus Carlsen, der ja immer noch unbestritten im Moment der weltbeste Spieler ist, mit einem ganz großen Elo-Vorsprung in der Weltrangliste, dann ist man da einfach weniger Fehler gewöhnt. Ne?
Ja,
jetzt ist
ja.
es aber so, dass die Fehler das Ganze natürlich auch interessant machen und dann zu so einem spannenden Matchverlauf führen. Ne? Aber wenn man es jetzt wirklich auf die Spitze treiben möchte, was Kramnik anscheinend getan hat, dann könnte man auch sagen, es war unheimlich spannend, aber auch schlechtes Schach.
Ja.
Und welcher Aspekt steht da bei dir im Vordergrund? Also ist dir das wichtig, ob die jetzt drei Fehler machen oder nur einen?
Also ich finde, das steht mir als Amateur nur gar nicht zu, jetzt irgendwelche Werturteile über solche großartigen Meister abzugeben. Aber ich finde, natürlich, so ein perfektes Spiel wie das von Carlsen ist natürlich einfach, das erwartet man von einem Weltmeister. Ne? Also man möchte eigentlich keinen Patzer als Weltmeister haben.
Okay, das ist jetzt auch ein starkes Statement, das hat Kramnik wahrscheinlich sogar nicht mal geschrieben, ne? den Patzer. Aber in der Musik strebt man ja auch eigentlich Perfektion an, oder?
Ja, natürlich.
Also ich weiß, dass es unheimliche Arbeit ist, also ein Pianist zu sein. Also auch Studenten müssen, glaube ich, schon 8 Stunden jeden Tag üben und die Stücke lernen und haben Unterricht und müssen zur Uni und müssen dann auch Prüfungen machen. Also es ist eigentlich ein Knochenjob, kann man
ja,
schon sagen.
Ist es,
ne?
Absolut.
Ist es da später eigentlich auch noch,
Ja,
wenn man
auf jeden Fall.
fertig ist mit dem Studium,
Ja.
oder wird das dann irgendwann viel entspannter?
Nee, ist wie beim Leistungssport. Du kannst ein Weltklasse-Fußballer sein, aber wenn du einen Monat lang nicht trainierst, dann bist du einfach nicht mehr so gut. Das ist irgendein berühmter Pianist, ich glaube, Gieseking war das, der hat mal gesagt, wenn ich eine Woche nicht übe, dann merke ich es selbst. Wenn ich 2 Wochen nicht übe, dann merken es meine Freunde. Und wenn ich einen Monat nicht übe, dann merkt es das Publikum. Ne? Also es ist schon, man muss es immer wieder, wenn man ein extrem schwieriges Stück spielt, dann ist es ja wie eine sportliche Leistung auch. Dann müssen die Muskeln, die Sehnen, alles muss flutschen und im Kopf muss totale Ordnung herrschen. Und das kann man nur durch regelmäßiges Üben.
Und auch in der Intensität. Also so ein 8-Stunden-Tag ist dann auch noch. Also 8 Stunden mit Üben am Klavier ist dann auch, also auch in einem fortgeschrittenen, ich sag mal, Meisterstadium muss man das auch noch machen als
Ja, also
Pianist,
die
ne?
8 Stunden sind aber übertrieben. Also ich finde auch für Studierende, ganz ehrlich gesagt, wenn da einer 4 Stunden ganz konsequent und konzentriert übt, ist das mehr wert, als wenn er 8 Stunden übt und von den 8 Stunden vielleicht 50% nur so vor sich hin blubbert. Denn wenn man nicht mit der vollen Konzentration allen dabei ist, dann im Gegenteil, dann macht man irgendwelche Fehler und macht sie immer wieder und dann verselbstständigen die sich. Also ich würde sagen, für einen Studierenden gut, wenn er viel neues Repertoire einstudieren muss und wenn er zu einem Wettbewerb fährt und sowas als was anderes, dann habe ich auch schon mal bis zu 8, 9 Stunden geübt, einfach weil es so eine riesen Masse von Stücken war. Ja.
Aber es ist schon richtig, dass man als Pianist dann eigentlich auch so eine Perfektion anstrebt, also
Ja,
in seinem
natürlich.
Spiel. Wenn man dann ein Stück einstudiert hat und wenn man das vor Publikum vielleicht auch spielt,
Ja, klar.
dann will man eigentlich, dass es perfekt ist.
Klar, natürlich. Ein Falschton, von dem träumt man nächtelang. Ne?
Ja, ist dann vielleicht wirklich so ähnlich wie ein falscher Zug in der
Ja,
Schachpartie, ne?
natürlich, genau so ist es.
Wobei es in
Genau.
der Schachpartie ja tatsächlich alles verderben kann, ne? Und dann hat man verloren wegen eines schlechten Zuges. Ich weiß,
So.
also im ist es. Würdest du es auch so empfinden
Nein, nein. Erstmal,
beim Piano?
ja, es gibt schon mal ein kleines falsches Tönchen irgendwie, das kein Mensch merkt.
Ja, ich würde es
Nur der
garantiert nicht
Pianist selbst.
merken.
Und das sind so kleine verzeihliche Unachtsamkeiten. Das finde ich viel, viel schlimmer, wenn ein Pianist, sagen wir mal, nicht mit genug emotionale Hingabe spielt oder wenn er es nicht schafft, irgendwie eine Struktur in einem Stück plastisch herauszuarbeiten, dann ist so ein falsches Tönchen, da kann man mal wirklich drüber wegsehen. Aber wenn einer sich natürlich total verspielt an irgendeiner Stelle und dann gar nicht wieder zurückfindet in das Stück, weil er dann nervös ist und es läuft, dann kann man sagen, ist es schon wieder falsche Zug in der Schachpartie. Ne? Naja, also es gibt wirklich eine ganze Menge Ähnlichkeiten.
Ja, ich fand das sehr interessant, dass du sagtest, du hast dann da auch mal so überspringende Assoziationen, ne, von der einen Disziplin in die andere. Ja, also bei mir ist es eher so, dass ich Schach, glaube ich, am ehesten so als angewandte Logik ansehe. Also ich habe halt eben nicht diesen musikalischen Background. Und so ist es bei jedem wahrscheinlich anders. Und ich glaube, du siehst da schon eine enge Verbindung, ne, wenn ich dich.
Ja,
Das richtig
aber
verstanden. Zwischen
angewandte Logik,
Musik, nee, zwischen Musik und
ja,
Schachspiel.
aber angewandte Logik ist in der Musik auch, ne? Wenn du eine Bach-Fuge nimmst, ist das genau wie eine Partie von Karpov oder so. Ist genauso logisch.
Ja, da kann ich mich immer schwer reindenken. Also ich habe solche Statements jetzt auch von klassischen Musikern schon ein paar Mal gehört. Mir kommt es immer so vor, als hättet ihr ja professionellen Klassikmusiker eigentlich fast ein anderes, ja, ich weiß nicht, ein anderes Gehör oder vielleicht ein anderes Gehirn sogar, als Leute wie ich, die in erster Linie irgendwie Popmusik hören. Wenn ich ein klassisches Stück höre, dann nehme ich das nicht analytisch auseinander, ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das einfach auch nicht kann. Aber bei dir ist es so, du machst es automatisch eigentlich, ne?
Ja, ich mache das schon beim Hören eigentlich. Auch wenn ich das zum ersten Mal höre, dann geht schon der Computer da oben los und ich versuche alles sofort zu verstehen, wenn es irgendwie geht. Und wenn ich mich da mehr damit auseinandersetze, ist es faszinierend, wie viel Neues dann man immer wieder entdeckt. Sogar in den Stücken, die man selber spielt.
Also einfach nur ein Stück hören, vielleicht einen Wein dazu trinken und das genießen und sich entspannen.
Auch das mache ich
Das
auch schon.
gibt's auch
Ja, klar
oder
gibt es das
geht
auch.
der Analytikmotor dann
Nein,
immer
nein.
sofort an bei
Nein,
dir?
nein, den Analytikmotor, den kann man auch gerne mal ausschalten. Und das ist ja schön, die Musik ist ja im Grunde genommen ein ganzer Mikrokosmos, da ist ja das ganze Leben drin, da gibt es ja alles. Und da kann man auch mal nur hemmungslos genießen, ohne jeglichen Analytikmotor.
Jetzt gibt es im Schach ja viele Möglichkeiten, wie man das Spiel so spielen kann. Also es gibt da ja die, weiß ich nicht, die ganz kreativen, so die künstlerisch vielleicht angehauchten, ich weiß nicht, mir fallen jetzt so Namen wie Michael Thal
Ja,
ein
der ist mir auch
oder
sofort
Paul
eingefallen.
Morphy, finde ich
Ja.
zum Beispiel ganz großartig. Vielleicht auch Garry Kasparov, ne? Also wo es eher so um Feuerwerk geht beim Schachspielen. Wobei das auch sehr pauschal ist, ne? Die haben wahrscheinlich auch mal eine langweilige Partie gespielt, aber ja, das ist schon ihre Signature, ne? Ihre Handschrift. Ja, was präferierst du da? Also welche Schachpartien findest du am interessantesten? Also es gibt da natürlich auch den ganz trockenen Ansatz, ne? Wie zum Beispiel von Botvinnik, ne? Also ich sag manchmal, ach, jetzt so ein trockener Botvinnik hier nach dem Abendessen, ne? Kann man sich jetzt auch mal angucken, irgendwie in der Database. Das ist halt dann stark von Logik geprägt und weniger von Feuerwerk.
Ja.
Also, wie ist das bei dir? Was hast du für einen Schachgeschmack?
Also wenn ich mir die Partien anschaue, dann machen mir natürlich diese Feuerwerkpartien auch den meisten Spaß. Ne? Das ist ja völlig klar, denn diese unglaublich brillanten Kombination von Murphy und Thal, da, das schnalzt man nur mit der Zunge. Ne? Das ist völlig klar. Aber das sind Kunstwerke, die diese Genies hervorgebracht haben. Und ich als Otto Normalverbraucher möchte lieber solide Züge
Ohne Feuerwerk.
Ja, klar.
Ja, ist auch ein gesunder Ansatz, glaube ich. Ja, und da dann auch wieder nochmal die Frage zur Musik. Also was für Stücke ja, sind da dein Favorit? Also
Nun, in der
da
Musik.
gibt es wahrscheinlich auch Feuerwerk und eher so
Ja,
die
klar.
theoretisch durchdachten Stücke.
Ja, aber da das ja mein Beruf ist, da bewege ich mich dann natürlich auf einem völlig anderen Terrain als im Schach. Und da zünde ich auch schon sehr gerne mein Feuerwerk und spiele Liszt Rhapsodie und damit die Leute boah, sich denken, wenn die das hören.
Also da
Aber
fliegen die Hände dann über
ja,
die Tasten.
so ist es klar. Ja, oder so ganz, ganz wahnsinnige Sachen wie Gaspar de la Nuit von Ravel, wo auch so spinnige Assoziationen dahinter stehen und so, das ist ja alles ganz wunderbar. Aber ich finde auch die guten Klassiker Mozart, Beethoven, Schubert und so, das ist gleichzeitig zutiefst anrührend von der Gefühlswelt und auch von einer wunderbaren burgischen Klarheit im Aufbau. Deswegen ist das letzten
Ja.
Endes das Gebiet, aus dem ich stamme als Musiker.
Schubert ist, glaube ich, einer deiner Favorites, ne?
Ja,
Was jetzt die
absolut.
Komponisten angeht. Da meine ich, da wäre ich auch mal bei einem Gespeiskonzert von dir
Ja,
gewesen.
kann ich
Da
mich noch dran
ging es,
erinnern.
glaube ich, um Franz Schubert.
Ja, genau. Da warst du in
Und
Fellern mit, da in der Nähe von Beckum.
ja, okay, ja, sind wir ein Stückchen gefahren.
Ja,
Okay.
genau.
Ja. Lieblingsschachspieler hast du aber, glaube ich, auch. Ne? Ich kann mich, glaube ich, ich meine, mich erinnern zu können an einen Themenabend von dir und der war über Rubinstein. Ist das
Nee,
richtig?
mein Themenarbeit war über Philidor.
Ach, der war über Philidor, ja, das
Genau.
stimmt.
Den habe ich natürlich gemacht, ja, wegen der Verbindung Musik und
Naja.
Schach. Das ist ja völlig klar. Philidor war ja auch Komponist. Ne? Und der war ja ein großer Pionier auf dem Gebiet der Oper. Der hat völlig neue Formen erfunden, die es vorher noch nicht gab. Und er war ja auch einer der ersten soliden Schachtheoretiker, kann man schon auch sagen. Ne?
Und wahrscheinlich dann auch ein Genie, ne? Wenn er
Ja.
in beiden Disziplinen so große
Ja,
Leistung
der war ein
gebracht hat.
absolutes Genie, klar.
Was macht denn Genie wahrscheinlich aus? Also sowohl in der Musik als auch im Schach.
Oh, das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage.
Wann ist man ein Genie?
Wenn man ein ganz professionelles und super genaues Handwerk verbindet mit explodierender Kreativität, das würde ich sagen, die beiden Seiten. Ja.
Ja, gefällt mir sehr gut. Also das klingt
Ja.
eine
Also
sehr schöne
nicht.
Beschreibung.
Ja. Aber die explodierende Kreativität, die muss dabei sein. Also wenn einer nur ein genialer Handwerker ist, dann würde ich den nicht als Genie
Dann
bezeichnen.
ist er ein solider Handwerker.
Ja, wobei nichts gegen solide Handwerker. Ja.
Ja, finde ich wirklich eine sehr gute Beschreibung und ja, in beiden Disziplinen gibt es sie ja. Ne? Also auch nicht nur da, ne? Nicht nur im Schach, nicht nur in der Musik, also gibt es ja auch noch in vielen anderen Disziplinen. Also ich habe vorhin mal den Namen Einstein auch in den Mund
Ja,
geworfen. Ne?
klar,
Das ist ja
klar.
so das klassische Genie. Ja, aber diese Verbindung Musik und Schach, die ist ja schon irgendwie auffällig, ne? Dass man da in beiden Fällen sehr oft von sowas redet oder
Ja.
auch von Wunderkindern. Ja, es gibt auch diesen Film, ne? Magnus Carlsen, der Mozart des Schachs. Also
Ja,
ich
genau.
finde den Titel zwar so im Sinne von Publicity und reißerisch ganz gut und ist ein gutes Verkaufsargument,
Ja.
aber eigentlich hat es nicht viel miteinander zu tun, glaube ich, ne? Mozart und Magnus Carlsen, oder? Weil der Letztere, er steht ja eher so für eine trockene Partieanlage.
Meine ich auch. Also ich würde auch Mozart nicht dem Carlsen zuordnen.
Aber trotzdem beide als Genies
Ja,
klassifizieren.
natürlich, klar, völlig. Übrigens gibt es ja auch viele Schachspieler, die tolle Musiker sind oder umgekehrt, ne? Also zum Beispiel der Weltmeister Smyslow damals, der war ja ein Opernsänger, voll ausgebildet, alles wunderbare Sänger. Oder zum Beispiel Mark Taimanov, der viele Jahre, der war ja WM-Kandidat, hat viele Jahre auch in der Bundesliga gespielt, der ist Pianist von Beruf. Also geht in beide Richtungen. Der Komponist Prokofjew und der Geiger Oistrakh, die haben mal bei einer Simultanvorstellung in Moskau den Capablanca besiegt. Ja, also gibt immer wieder
Und
so.
der hat nicht viel verloren, ne? Der
Der
Capablanca.
hat
Der
ganz
hat
wenig
in seiner
verloren.
ganzen Profilaufbahn hat er, glaube ich, 36 Partien
Und ich
verloren.
habe das Buch Capablancas
Ja,
Versöhnungspartien.
das hatte ich
Ne?
auch mal, genau. Und ich meine, es sind 36 und
36 sind es,
ja, so
genau.
manch anderer Schachspieler schafft das nicht in seinem ganzen Leben, sondern halt in einem Jahr, ne?
Ja, natürlich.
Diese Zahl vielleicht zu erreichen. Naja, also
Ja.
das ist schon beeindruckend. Und ja, mindestens sechs davon hat er auch gegen Aljechin verloren, ne?
Ja,
Im WM-Kampf.
natürlich, klar.
Ja. Also Wunderkinder gibt es im Schach und in der Musik. Warst du denn in der Musik auch ein Wunderkind?
Ja, was ist schon ein Wunderkind? Na, ich würde sagen, ich war einfach ein begabtes Klavierkind, aber ein
Also
Wunderkind.
man muss, glaube ich, schon sagen, also so Professor in der Musik zu sein, soweit ich weiß, also ich habe das von Musikstudenten dann auch ein paar Mal gehört, ist wahrscheinlich schon relativ vergleichbar mit Schachgroßmeister zu sein,
Ja,
ne?
das
Also
kann man
das
schon sagen.
ist schon so ziemlich der Olymp der jeweiligen Disziplin. Und also dann Musikprofessor zu werden, da muss man wahrscheinlich schon zu den Besten der Besten zählen. Ich weiß nicht, werden nur Wunderkinder Professor in der Musik
Nee,
oder
nee.
gibt es da auch die soliden Handwerker, die du vorhin erwähnt hast, die es
Ja,
dann
nee,
schaffen?
das muss auch zusammenkommen. Ne? Nur mit einem soliden Handwerk kann man auch zum Beispiel nicht die Schüler so mitreißen, dass sie auch wirklich beglückt aus dem Unterricht gehen. Verstehst du, was ich meine? Ne, wenn du die jungen Leute ausbildest, willst du ja nicht nur den zeigen, so, mach das mal so und so und die üben das und dann klappt das, sondern du willst ja auch, dass eine Begeisterung in die Leute reinkriegen und ein Elan und eine Liebe zur Musik und sowas alles. Und das kannst du ja, da musst du schon auch einen begeisterungserzeugenden Schwung haben in deinem Unterricht. Ne?
Also eine Inspiration
Ja, eine
weitergeben können.
Inspiration weitergeben können. Genau so.
Also du würdest gerne oder bist es vielleicht auch ein inspirierender Musiklehrer
Ich
sein.
glaube es schon, ja.
Und bist du denn auch ein netter Musiklehrer oder
Ich bin
bist du sehr streng?
Nein, ich bin extrem nett.
Also du hast ja schon gesagt, 8 Stunden muss man bei dir nicht unbedingt üben. Ich
Nein.
glaube, das sehen Kollegen von dir vermutlich auch anders.
Ja, aber ich habe noch nie es geschafft, dass irgendein Student von mir oder eine Studentin dann hinterher im Krankenhaus landete, weil sie irgendwie eine fünfstellige Überlastungskrankheit hatte oder einen
Burnout.
Nervenzusammenbruch
Ja.
oder sonstige Sachen. Und ich hatte einen Professor selbst, wie ich studiert habe in Hannover, der war so extrem streng und der hatte so brutale Unterrichtsmethoden. Der hat mich zum Beispiel mal in meinen Daumen gebissen oder
Der hat dich in den Daumen
er
gebissen.
hat mich in den Daumen gebissen, ja. Ich
Macht
musste
man das so
irgend.
als Musiker?
Nein, eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt nur erzählen. Oder einmal hat er total die Geduld verloren, hat meine Noten genommen und hat sie aus dem Fenster geworfen. Also,
Ui,
und geschrien und sowas alles. Ne? Und das war für mich so abschreckend. Ich habe mir
ui.
das vorgenommen, niemals auf diese Art zu unterrichten. Ich versuche immer, wie soll ich, positiv zu motivieren und die vorhandenen Stärken der Studenten genauso zu stärken, wie die Schwächen
Zu verbessern.
allmählich zu beheben.
Was ist denn wichtiger, die Stärken zu verbessern oder die Schwächen so beheben?
Je nachdem, wie schlimm die Schwächen sind. Also, die Stärke zu stärken ist letzten Endes das Ausschlaggebende, weil nur auf diese Weise ja ein unverwechselbarer individueller Künstler entsteht. Na?
Ja,
Und
diesen Ansatz habe ich auch mal gehört. Also es gibt so einen Ansatz zu sagen, also es ist viel wichtiger, seine Stärken zu verbessern, als die Schwächen ja, zu beheben. Weil wenn ich das mache und mich auf die Schwächen konzentriere und die behebe, dann sind die zwar weg, aber dann bin ich da halt mittelmäßig. Und dann ist es viel besser, halt in der Spitze besser zu werden, weil dann bin ich herausragend und nicht nur mittelmäßig.
das ist ja der Ansatz von unserem Vereinskameraden Stefan Hütte, den du demnächst ja auch interviewen
Der ist
wirst.
auch herausragend, ja.
Ja, der hat das genau
Ach, der macht das bei in seinem Jugendtraining macht
ja,
er das
aber
auch.
auch selber für sich, sagt er. Er sagt, er ist zum Beispiel ein sehr guter Kombinatoriker und sowas alles und er hat Schwierigkeiten im Endspiel.
Er
Aber
hat Schwierigkeiten im Endspiel. Das hätte ich
mal hat er
jetzt bei
mal
ihm
zu mir
überhaupt nicht
gesagt,
gedacht.
hat er mal zu mir gesagt und hat er gesagt, ja, was soll ich die ganze Zeit Endspiele würfeln? Ich arbeite an meinen Stärken, indem ich im Mittelspiel so tolle Kombinationen mache, dass es gar nicht erst zum Endspiel kommt.
Ja, das kenne ich auch von meinem Mannschaftskollegen, dem Jens Rehfeld. Der vertritt das, glaube ich, so ähnlich.
Ja, naja, das ist also, da. Nee, aber ich meine, jetzt bei der Musik ist es ja so, dass wirklich ein herausragender Künstler muss ja irgendwie eine persönliche Handschrift haben. Der muss irgendwie, ich gehe ja nicht in Konzerte zum tausendsten Mal irgendeine Beethoven-Sonate zu hören, die ich schon zum x-mal gehört habe und sogar selber spiele,
Ja,
sondern.
wie ist das denn überhaupt? Das musst du mir mal als Klassikamateur bitte ein bisschen erklären. Also jetzt gibt es ein Klassikstück von Mozart oder von Schubert oder von
Ja.
irgendeinem tollen, bekannten Pianisten. Und die Stücke haben doch schon tausend und noch mehr Leute gespielt. Und es ist aber trotzdem jedes Mal anders, ja?
Ja, das ist einfach unglaublich. Das zeigt einfach, was das für unglaubliche Kunstwerke sind, weil die so viele, die sind wie ein Mikrokosmos für sich. Und obwohl die Komponisten zum Teil ganz genau vorschreiben, wie die zu spielen sind, wo man lauter werden soll, wo leiser werden soll, wo das Tempo gesteigert wird, wo man sehr langsam spielen soll, steht alles drin, die ganzen Vortragsanweisungen. Und trotzdem wird man von zwei verschiedenen Pianisten dieselbe Beethoven-Sonate, alle machen genau exakt, was in den Noten steht, und trotzdem ist es völlig anderer Eindruck.
Und das liegt woran? An dem Anschlag,
Ja,
an dem Tempo,
das
woran
liegt
liegt das?
natürlich an vielen solchen Dingen. Es liegt aber auch vor allem daran, wie der Künstler irgendwie dieses Stück eben sieht, ne? Wie er sich damit identifiziert und wie er das zu seinem eigenen
Also
macht.
man kann denselben Ton auf ganz viele verschiedene Weisen
Ja.
spielen. Okay. Ja, jetzt haben wir sehr viel über diese wichtigen Bereiche in deinem Leben gesprochen, also Musik. Ja, jetzt haben wir natürlich 100 Jahre Schachfreunde werden. Jetzt müssen wir langsam mal wieder den Bogen zurückschlagen, also zu unserem Vereinsjubiläum. Und ja, da ist es so, dass wir da eine lange Zeit zusammen auch schon erlebt haben. Also wie gesagt, das fing an. Ja, Ende der 80er, 1988 bist du in den Verein eingetreten, seit 1991 mit einer kurzen Unterbrechung bist du Vereinsvorsitzender. Und die Unterbrechung war von 2001 bis 2007. Ne? Das war kurz nach unserer sogenannten Wiedervereinigung,
Genau.
nämlich mit der SG Werden 80. Da haben ja beide Vereine fusioniert.
Das finde ich
Und
übrigens.
da gab es dubiose Geschäfte irgendwie, habe ich gehört. Und da war dann kurzfristig mal jemand anders Vereinsvorsitzender. Aber das ist natürlich nicht so ernst gemeint, sondern da gab es vernünftige Erwägungen, warum man das
Ja,
so gemacht hat.
natürlich. Ich meine, wir haben ja ein ganzes Jahr lang verhandelt und und das waren jetzt eben diese zwei Vereine. Die SG Werden 80 hatte sich ja viele, viele Jahre vorher mal abgespalten von den Schachfreunden und es war sozusagen eine Art von Wiedervereinigung. Aber das wollten wir dann doch so gestalten, dass es absolut fair ist und paritätisch. Und ja, da haben wir sehr lange verhandelt und dann sind wir zu so einem Ergebnis gekommen, wie wir das machen können, dass niemand sich irgendwie übervorteilt
Ja,
fühlt.
kommen wir
Und da habe
vielleicht.
ich dann auch gerne das Amt des ersten Vorsitzenden abgegeben.
Hast du es für 6 Jahre, glaube ich, mal abgegeben. Ja,
So, ja.
kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ja, das ist ja so, dass wenn man sich den Verein heute anguckt und du hast ihn wirklich als erster Vorsitzender dann auch viele Jahre lang mitgeleitet, ne? Eben als erster Vorsitzender und dann mit vielen anderen Vorstandskollegen, die auch noch sehr viel da gearbeitet haben und dazu beigetragen haben. Und da gibt es auch eine sehr große Kontinuität, ne, in dieser Vorstandsarbeit. Und die hat sich, glaube ich, sehr ausgezahlt. Also heute sind wir wirklich ein großer Verein, also was Dimensionen von Schachvereinen so angeht. Wir hatten auf der Jahreshauptversammlung das Thema, dass es vielleicht sogar ein Vereinssterben gibt, ne, was Schachvereine in Essen und Umgebung angeht. Also dass
Richtig.
kleinere Vereine immer stärker wegfallen, die es vielleicht auch dann gar nicht mehr gibt. Ja, bei uns gab es eigentlich so eine gegenläufige Bewegung. Und wenn man sich das anschaut, wo wir da heute stehen, dann ist das ja schon recht beeindruckend, ne? Wir sind, glaube ich, über 100 Mitglieder. Ich
Ja,
weiß nicht ganz genau, 110 sowas um den Dreh.
da sind gerade wieder zwei eingetreten, aber drei ausgetreten. Ich glaube, wir sind jetzt bei 108. Also es treten ja
Ja.
ständig neue Jugendliche bei uns
108
ein.
Mitglieder und
Ja.
Jugendliche machen wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Mitglieder aus.
Knapp die Hälfte.
Knapp die Hälfte,
Ja,
okay.
aber das ist doch ganz fantastisch. Wir haben ja so eine tolle Jugendarbeit. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, also dieser Vorstand, der ist einfach wirklich super. Jeder an seinem Platz. Arbeitet ganz toll und wir ergänzen
Ja.
uns auch alles sehr gut. Du warst übrigens auch mal im Vorstand mit mir, du warst ja
Ich war
früher
früher auch mal im
Spielleiter.
Vorstand, da kommen wir jetzt wieder zu den grauen Anfängen. Eigentlich, wo wir uns dann kennengelernt haben, zurück, also in den 90ern war ich das auch mal lange Jahre, das stimmt. Ja, aber jetzt so die neuere Phase, ne, die ist dann geprägt, also von einem anderen Vorstand, der das, finde ich, ganz toll gemacht hat. Also wir können den Bogen ja mal spannen. Also in den 90ern waren wir ein sehr kleiner Verein, ne? Also da waren wir die Schachfreunde, werden 1924, glaube ich, so hießen wir,
Ja,
ne? Also
genau.
mit 80 war da noch nichts, weil die beiden Vereine ja getrennt waren.
Genau.
Wir haben anfangs auch, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, auch im Werdener Gymnasium gespielt in den
Ja, war schon
80er
dabei.
Jahren. Ja,
Ja, klar.
kennst du das auch, die Räumlichkeiten im Gymnasium Essen-Werden
Ja, natürlich.
mit problematischer Toilettensituation und so weiter.
Und einer nicht funktionierenden Heizung im Winter.
Ja, genau. Und da sind wir dann aber irgendwann weggegangen und sind dann in das Jugendzentrum Werden gegangen,
Genau.
was, finde ich, eine ganz tolle Spielstätte ist und ein ganz toller Ort in Werden. Und auch das wird ja immer schwieriger, ne, überhaupt noch Lokalitäten zu finden für Schachvereine. Da sind wir also schon sehr, sehr lange und waren damals aber ein kleiner Verein. Ich weiß die Mitgliederzahlen jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, wenn es 50 waren, war das wahrscheinlich schon ganz gut. Und ja, wir haben da auch nicht sehr hoch gespielt. Also, wie ich mich erinnere, waren wir meistens in der Kreisliga oder vielleicht auch mal in der Bezirksliga. Aber höher haben wir da nicht gespielt. Und ja, hatten dann irgendwann, glaube ich, auch mal sowas wie Existenzsorgen, ne? Dass vielleicht dann manche Mitglieder ja immer älter werden, dass vielleicht nicht genug Nachwuchs dazukommt. Und dann gab es so die ersten Anfänge, wo sich das in eine positive Richtung entwickelt hat. Und meiner Erinnerung nach, ja, hat das natürlich auch mit deiner Person zu tun, hat aber auch mit Personen zu tun wie KF Weyer, ne, der ganz wichtig war, dass wir überhaupt in dem Jugendzentrum spielen dürfen. Auch andere Namen, ne, Tobias Buri ist auch schon ganz lange unser Spielleiter, war es, glaube ich, auch schon in den 90ern, kann ich jetzt nicht beschwören, aber ich meine, da müsste das so angefangen haben. Und Willi Müller, ne, war auch da, glaube ich, eine sehr wichtige Person, die dann so mit der Jugendarbeit eigentlich, also mit der Jugendarbeit im Sinne von Training angefangen hat, ne, also sich gezielt um Jugendliche zu bemühen und zu kümmern. Als ich in den 80ern angefangen habe, Schach zu spielen, gab es das nicht. Also wir hatten keinen Trainer und keinen
Ja,
Betreuer, der uns da irgendwie was beigebracht hat oder sich darum gekümmert hätte. Ja, und das sind in meiner Erinnerung so die ersten Ansätze, wo sich das dann jetzt eben in diese eigentlich sagenhaft gute Entwicklung, das Ganze ja bewegt hat. Ist das im Wesentlichen so richtig oder hast du das ganz anders
also
gesehen?
was wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, war eben diese Wiedervereinigung mit den Schachfreunden, mit SG Werden 80, dass wir wieder zu einem Verein zusammenkamen. Da hatten wir ja dann erstmal schlagartig viel mehr Mitglieder. Das war schon mal sehr gut. Und die SG Werden 80 hat immer eine sehr schöne Jugendarbeit gemacht. Der Tobias Buri, den du jetzt erwähnt hast, der kam ja von SG Werden 80. Und da diese Vereinigung dieser beiden, die hat sich als äußerst fruchtbar gezeigt. Dann hatten wir das Glück, dass wir dann sehr aktive Jugendwarte hatten. Den Willi Müller hast du schon angesprochen. Danach der Stefan Barthelmes, der hat die Gymnasien abgeklappert hat, dort eine Schach AG eingerichtet, hier eine eingerichtet, hat Jugendturniere aus dem Boden gestampft. Und dann begann der große Zulauf in der Jugend bei uns. Ne?
Ja,
Und
also die, also danke auch für die beiden Klarstellungen. Also stimmt, der Tobias, der kam von der SG 84, habe ich jetzt
genau.
ein bisschen zu früh einsortiert in die 90er, aber das war ein bisschen später tatsächlich,
Genau,
stimmt.
2001
Und
waren wir
ja,
dazu.
Stefan Barthelmes, ja, war dann auch noch mal so eine Initialzündung, ne, glaube ich, für diese Jugendentwicklung. Aber der erste, glaube ich, der sich drum gekümmert hatte, war dann der Willi Müller und das ging dann wirklich in eine ganz tolle Entwicklung,
Ja.
die dann jetzt auch in neuerer Zeit hat, eben von Stefan Hütte und von Uwe Klausen, glaube ich, im
Ja,
Wesentlichen
natürlich, Stefan Hütte, Uwe
beeinflusst worden
Klausen.
ist.
Ja, klar, natürlich. Und das hat natürlich dadurch auch uns viele ganz fantastische Spieler jetzt im Seniorenbereich gebracht. Denn wenn man jetzt unsere erste oder auch die zweite, dritte Mannschaft anschaut, da sind ja viele Spieler drin, die ja in diesen alten Zeiten nicht bei uns waren. Und die durch die Aktivitäten und durch die Attraktivität des Vereins und so zu uns gefunden haben. Ne? Ich meine, jetzt haben wir am Spitzenbrett in der ersten Mannschaft viele Meister und die erste Mannschaft ist ja unglaublich, wie die leistungsmäßig explodiert ist. Jetzt spielen wir da in der NRW-Liga, da bist du ja auch drin. Das
Ja, ich
ist,
bin auch Mitglied der ersten Mannschaft, das
ich
stimmt.
weiß.
Und wir haben da tatsächlich, finde ich, auch eine super Mannschaft und wirklich erstaunlich, also dass wir das geschafft haben, da mit der ersten Mannschaft in die NRW-Liga zu kommen. Das ist ja die vierte Liga, ne, wenn man es von
Ja,
oben
klar.
betrachtet. Jetzt in der letzten Saison, also es ist uns ja beim letzten Mal, als wir in die NRW-Liga aufgestiegen sind, das war in der Corona-Zeit, ist das ja so ein bisschen unverhofft gekommen, ne? So plötzlich aus Versehen sind wir irgendwie aufgestiegen. Und das wäre jetzt fast sogar nochmal passiert, ne? Also wir waren jetzt Vierter in der NRW-Liga, war nur ein Punkt hinter dem Zweiten und wir hatten ein bessere Brettverhältnis, also hat wirklich nur ein Punkt gefehlt. Dann wären wir in der dritten Liga. Und das
Ja.
ist, wenn man sich überlegt, wie unser Verein in den 90ern ausgesehen hat, ne? Also diese kleinen Schachfreunden werden mit diesen paar Peoples, die da aktiv waren und sich freitags abends am Vereinsabend überhaupt getroffen haben. Also die konnte man ja fast an einer Hand abzählen, naja, zwei vielleicht.
Ja.
Dann ist das schon echt sensationell, eben auch dann mit der Jugendabteilung. Ja, und dann kam es Ende der 90er dann zu so einer Annäherung, ne, an die SG Verden 80. Also die Vereine hatten sich, ich sag mal, also die Personen, die in beiden Vereinen waren, ich sag mal, zerstritten. Und deswegen wurde der Verein, also die früheren Schachfreunde Verden, wurde gespalten und die SG Verden 80 hat sich ja ausgegründet und die haben dann immer auch im Werdener Gymnasium, aber in der T-Stube, also ganz woanders gespielt, wo wir gespielt haben. Und das war dann über so gefühlte 20 Jahre, waren das wirklich zwei getrennte Vereine, die sich auch nicht so besonders gemocht haben, glaube ich. Also war jedenfalls so das, was ich damals so gefühlt habe.
Das ist ja auch so
Und
ein Zerwürfnis entstanden zwischen einzelnen Personen. Und diese einzelnen Personen, die sozusagen die Kampfhähne waren, die wurden aber dann immer älter und sind auch zum Teil dann weggezogen oder gestorben. Und in beiden Vereinen gab es dann jüngere Leute, die auch, um was es eigentlich ging damals bei der Spaltung, das kann heute keiner mehr sagen und ich will es auch gar nicht wissen. Das Wichtige ist eben, dass dann Vernünftige, und das waren vor allem der Stefan Eggebrecht und ich, der war damals der Vorsitzende von der SG Verden 80 und ich von den Schachfreunden. Wir haben dann so ein Komitee gebildet, aus jedem Verein drei Leute, und wir haben uns dann ganz oft zusammengesetzt und wie könnten wir das denn machen, wie können wir es hinbekommen. Dann hat es nochmal einen Rückschlag gegeben, eigentlich soll es schon ein Jahr eher stattfinden, aber da haben noch so ein paar Kampfhähne sich wieder zu Wort gemeldet, aber ein Jahr später hat es dann geklappt.
ja, das war natürlich so ein bisschen aus der Not geboren, glaube ich, ne, auf beiden Seiten. Also sowohl die SG Verden 80 hatte dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute und die Schachfreunde Verden, die im Jugendzentrum residierten, eben auch nicht. Und dann hat man sich irgendwann angenähert, weil es ja eigentlich auch Unsinn ist, ne, zwei Schachvereine in so einem kleinen Örtchen wie Verden
Ja,
zu haben.
natürlich, konkurrierende, das ist doch Quatsch.
Ja,
Und
und
das
dann
zeigt sich ja, wie das dann danach aufgeblüht ist, nachdem wir diese Spaltung überwunden hatten.
Genau, ja, da sind wir jetzt also bei einem wichtigen Punkt in der Vereinsgeschichte und dann gab es diese Annäherung und ich finde, dass das ganz toll gelaufen ist mit der Annäherung, also wie alle Beteiligten das gemacht haben und dass das, glaube ich, ein super Weg ist, also wie zwei ja verfeindete Parteien oder welche, die sich nicht so gut, nicht ganz so gut leiden können, wie die sich annähern können, nämlich eben eher wirklich in so einem Beschnupperungs-Annäherungsprozess und ja, vielleicht kann man sagen, dass auch der Nahostkonflikt eigentlich auf so einem Weg gelöst werden könnte. Ja,
Ja.
vielleicht ist der noch ein bisschen komplexer, gebe ich zu,
Ja.
aber im Prinzip müsste das, wenn man sich denn annähern will, das ist ja auch die Frage im Nahostkonflikt, ne, ob zumindest, ja, ob die Beteiligten das überhaupt wollen, aber wenn man es denn will, dann ist das, glaube ich, der super Weg. Also
Ja,
wie das denn geht. Also man nähert sich langsam an, ne, lernt sich kennen. Lernt man kennen, was das überhaupt für Menschen sind, wie die so drauf sind, und dann macht man das eben in einem vernünftigen Tempo.
ja, klar. Und das ist der gute Wille dahinter, das ist das Wichtigste. Ne? Ich meine, wo du den Nahostkonflikt ansprichst, da hat der Daniel Barenboim hat ja ein Orchester gegründet, was zur Hälfte aus Israelis und zur Hälfte aus Palästinensern besteht. Und die sitzen harmonisch Pult an Pult auf dem Podium und spielen eine Beethoven-Symphonie. Wenn das mal so einfach ginge, auch in der Politik, dann wäre die Welt friedlicher.
Ja, vielleicht müsste man es aber auch nur einmal konsequent versuchen, ne? Und das führt
Ja.
dann wieder zurück zu der Frage, ob denn da ein Wille vorhanden ist.
Ja,
Also, ne? Und
eben.
das ist natürlich die Voraussetzung, ne?
Ja, der
Dass
gute
der.
Wille ist das Wichtigste.
Ja, und also bei den Schafhorn Werden und der SG Werden 80 hat es jedenfalls funktioniert. Und ja, dann den Stefan Eggebrecht hast du erwähnt, der da auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch sicherlich einige andere Beteiligte, die da auch ganz wichtig gewesen sind, können jetzt wahrscheinlich auch nicht immer alle Namen nennen, ne? Also wenn wir jetzt mal jemanden nicht nennen oder einen vergessen haben, dann ist das keine böse Absicht, aber gibt auch viele andere Vereinsmitglieder, die da auch wichtige Beiträge geleistet haben.
Genau.
Ja, dann kam es zu dieser Wiedervereinigung und die war ja auch ein bisschen ruckelig, ne? Also im ersten Versuch hat es ja dann nicht geklappt, ne? Kannst du dich daran noch erinnern,
Ja, daran kann ich mich gut
wie
erinnern.
das gelaufen ist?
Ja, wir hatten ja alles ganz schön ausgearbeitet, eben dieses kleine Komitee, was wir hatten, drei Mitglieder aus beiden Vereinen. Und wir hatten ein Papier gemacht, und wir haben den Namen geändert und ja, da war das alles wunderbar geregelt. Und dann haben wir am selben Tag Jahreshauptversammlung gemacht. Die Schaffreunde werden 24 noch. Wir haben das oben da gemacht. Da hieß es noch Schipkapass oben in so einem Zimmer von der Kneipe. Und die anderen halt waren im Jugendzentrum. Und dann hat das bei den SG Werden 80 reibungslos geklappt. Und die Schaffreunde 24, da haben plötzlich einzelne, also Querköpfe, anders kann ich es nicht nennen. Plötzlich kippte die Stimmung. Die haben gesagt: Nein, wir haben so eine Harmonie im Verein und das können wir jetzt nicht machen. Und dann gab es wirklich richtig Zoff
So
und
ein bisschen haben die
Ärger.
aber eigentlich auch ein bisschen kindergartenmäßig gesagt, die anderen sind doof, oder?
Ja, so ein bisschen. Es war
Ja.
wirklich so. Und dann ist das Ganze geplatzt. Und ich
Ja.
musste, das war schrecklich, ich musste mich dann bei Stefan Eggebrecht melden und er meldete sich bei mir und sagte: So, wir haben es geschafft, wir haben der Fusion zugestimmt. Und ich habe gesagt: Stefan, tut mir furchtbar leid, bei uns ist es schief gegangen, ist abgelehnt worden. Und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und haben gesagt: Wie können wir
Ah,
das Kind denn aus dem
das
Brunnen
ist jetzt ein
holen?
Punkt, da habe ich nicht mehr so die konkrete Erinnerung. Also da erstmal das mit dem, die Äußerung gerade mit dem Kindergarten, also man kann es natürlich auch anders sehen, ne? Also es war eine Jahreshauptversammlung bei uns, bei den Schaffreunden Werden. Also man kann jetzt auch sagen, das war einfach eine Abstimmung, die ist halt so ausgegangen.
Ja, aber vor
Und
der Abstimmung gab es ja wahnsinnige Kräche und Diskussionen und
ja,
Leute
aber
drohten auszutreten.
letztendlich war es ja eine freie Abstimmung. Es
Ja.
ist ja niemand da bedroht worden oder zu einer Stimmabgabe gezwungen worden und die Mehrheit war halt dagegen dann, ne? Gegen die Fusion. Also so ist die erste Abstimmung ausgegangen. Also so kann man es auch sehen, ne?
Ja.
Jeder hat frei abgestimmt und so muss man halt damit leben, dass es abgelehnt wurde. So, aber mein Empfinden damals war natürlich auch so ähnlich wie deins. Also es fühlte sich schon an wie ein extremer Querschuss. Und ja, dann hast du gesagt, du musstest den Stefan Eggebrecht informieren, ne, dass es leider nicht geklappt hat. Und da lässt meine Erinnerung mich jetzt so ein bisschen im Stich. Waren die denn nicht dabei bei der Jahreshauptversammlung? Also wir hatten doch
Nein,
da
wir hatten ja
so ein
getrennt.
Schnupperjahr, ne, so ein Anjahr, wo
Ja,
wir dann
nee.
auch freitagsabends uns schon immer
Ja,
getroffen haben.
aber genau. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt so: Wir spielen gemeinsam alle im Jugendzentrum und wir bleiben zwar noch zwei getrennte Vereine, aber wir lehren uns sozusagen, wir machen Learning by Doing. Also wir machen zum Beispiel gemeinsamen Spielbetrieb, indem wir eine gemeinsame Vereinsmeisterschaft machen. Und so haben wir dann gesagt, einfach nochmal ein Jahr gemeinsam spielen und gucken. Und dann nach diesem einen Jahr haben alle gesehen, die jeweils anderen beißen nicht. Und dann hat bei der nächsten Jahreshauptversammlung ist es absolut reibungslos über die Bühne gegangen. Ich habe hier gestern nochmal das Protokoll.
Aber die Jahreshauptversammlung, die wir dann hatten bei den Schachfreunden, die war so, dass wir da alleine waren. Also da waren die.
Bei den ersten, wo es alles schief ging.
Die SG 84 war nicht dabei.
Nein, aber die nächste haben wir dann gemeinsam gemacht. Ne, und dann mussten wir ja auch alles notariell. Ja,
daran kann ich mich noch
erinnern. Ja, genau. Dann mussten wir ja dann den Namen ändern und dann ging ja die ganze Geschichte los.
Dann gab es die Verhandlung über den neuen Vereinsnamen, richtig?
Also, ja, das war aber alles schon vorher.
Ja, und letztendlich ist dann ja die 80 mit reingekommen in den Vereinsnamen, genau. Also, was dann eben auch ja zu Recht an diese Geschichte der SG Werden 80 erinnert. Ja, und im Zuge dessen kam es dann auch dazu, dass du dann 6 Jahre lang erstmal nicht der Vorsitzende warst, sondern das war dann der Stefan Eggebrecht.
So ist es, ja.
Ja, okay. Aber das war, finde ich, wirklich eine super Geschichte, wie man da aus zwei Streithähnen dann doch wieder was Tolles Neues formen kann. Und also ich finde, das ist eine Blaupause, wie man so Annäherungsprozesse gestaltet.
Ja. Ich finde ja auch letzten Endes ganz toll, dass wir dieses Jahr dann experimentell einfach so getan haben, wie wenn wir schon ein gemeinsamer Verein waren, einfach nur so. Und dann haben alle eben gemerkt, wir können miteinander auskommen. Wunderbar.
Ja, und so, das war ja jetzt so diese ganze Phase 90er Jahre, also bis zu dieser Wiedervereinigung. Und ja, du hast ja erzählt, du bist zum Schach eigentlich auch wesentlich durch deine Frau gekommen, nämlich durch die Anne. Und ihr habt immer ganz viel gegeneinander gespielt und die Anne sitzt jetzt hier auch mit am Tisch. Ja, freut sich schon, dass sie hier auch gleich was über ihr Vereinsleben vielleicht erzählen kann. Und in den 90ern begab es sich nämlich, dass die Anne eine ganz wichtige Partie gespielt hat. Ne? Und ich glaube, das war damals die dritte Mannschaft der Schachfreunde Werden. Und jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Es ging entweder um den Aufstieg oder um den Abstieg oder gegen den Abstieg.
Es ging gegen den Abstieg, genau.
Ja, Anne, und dann hast du eine ganz wichtige Partie gespielt und es hing an dir, ne? Die entscheidende Partie.
Ja, es hing an dir.
Hast du gespielt?
Habe ich gespielt. Und diese Partie dauerte 5 Stunden. Und diese 5 Stunden habe ich mich nicht von meinem Stuhl wegbewegt, sondern dran geklebt quasi, weil alle anderen Partien waren schon gespielt. Und es hing an meiner Partie. Ich musste sie gewinnen, denn unentschieden hätte nicht gereicht. Und ich habe mich konzentriert und hinter mir standen sämtliche anderen Mitglieder des Vereins und des anderen Vereins, weil alle anderen schon fertig waren, nur ich nicht. Mir brach der Schweiß aus, aber ich habe gekämpft und ich habe gewonnen. Und dann war ich fertig mit der Welt, mit meinen Nerven und habe gesagt, nie wieder. Das halte ich nicht nochmal aus.
Also du hast diese entscheidende Partie gewonnen.
Ja.
Der halbe Verein stand hinter dir, hinter deinem Brett.
Hinter meinem Brett.
Hat dich, glaube ich, auch körperlich berührt, soweit ich weiß, während der Partie?
Der Mannschaftsführer.
Der Mannschaftsführer hat dir aufmunternd irgendwie auf die Schultern geklopft.
Genau so.
Damit du noch bessere Züge machst, also sie ohnehin schon gemacht hast?
So ging es. Und dann habe ich auch bessere Züge gemacht. So gute Züge, dass ich es gewonnen habe. Und der besagte Mannschaftsführer ist mir dann hinterher um den Hals gefallen und hat mich geküsst und gedrückt.
Und dann hat die Anne beschlossen, dass sie nie wieder in der Mannschaft spielen wird.
Das war alles ein bisschen viel.
Anne, warum? Du hast doch gewonnen und du hast die Mannschaft gerettet. Und ja, das, du warst quasi eine Heldin.
Ich war einmal eine Heldin und nochmal wird man keine.
Und hast es wie Franz Beckenbauer gemacht und auf dem Höhepunkt der Karriere dann.
Genau so.
Man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
Wenn es am schönsten ist, genau.
Ja, aber.
So also, war's.
Ja, super Geschichte, aber schade, dass das dazu geführt hast, dass du, ich glaube, keine Turnierpartien mehr spielst, ne?
Nee, das war ja nichts zu tun.
Die letzte Turnierpartie.
Das war so ungefähr tragisch. 1994 oder so.
Ja, aber ich finde Schach nach wie vor ein super tolles Spiel, das Beste nach Fußball.
Ja, und ihr spielt, also du spielst auch noch weiterhin Schach, aber
Privat.
nur keine Turnierpartien
Richtig.
mehr. Seid ihr denn auch im Internet vertreten, ihr beiden? Spielt ihr da auch Schach?
Nein. Nein.
Wir spielen schon mal eine Fernpartie gegen schachwilligen Studenten.
Genau, ja.
Eine Fernpartie, also so
Ja, bei
richtig, richtig
Live-Chess.
klassisch, ja, mit man
Also
hat einen Tag Zeit oder so, bis
drei, wir machen
man hat drei
insgesamt
Tage Zeit,
drei
bis man
Tage.
antworten muss.
Ja, so ist es.
Ja, das ist ja ein Gebiet, mit dem ich mich noch nicht so richtig beschäftigt habe, mit dem Fernschach. Ein großes Problem heutzutage ist ja Cheating, ne? Also Betrügen. Wie geht das denn mit Fernschach? Also jeder hat einen starken Rechner zu Hause und man muss sich jetzt heilig
Vertrauen.
versprechen, dass man das nicht
Ja.
benutzt, oder
Ja,
wie
so
läuft das?
ungefähr. Also erstmal habe ich gar keinen starken Rechner zu Hause. Und zweitens ist natürlich, das ist natürlich ganz wunderbar, wenn man 3 Tage Zeit hat, das, was ich ja vorher erzählt habe, Nervosität, später Abend am Freitag, tolle Eröffnung gespielt, im Mittelspiel macht man den Fehler. Aber wenn man 3 Tage Zeit hat, dann kann man wirklich sich immer wieder die Stellung angucken und dann wirklich auch mal sorgfältig alle Varianten durchdenken und so. Und dann macht man eigentlich keine Patzer. Also ich finde das sehr schön.
Ja, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Klingt gut.
Hm?
Macht ihr das dann
Macht
auch
das?
zusammen? Spielt ihr die Partie zusammen
Also
oder?
offiziell spiele ich gegen den Mark, so heißt der Gegner, aber wir reden da zu zweit drüber.
Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ja, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel, was wir noch für Punkte haben, die ich gerne noch mit dir besprechen würde, Till. Ja, es gibt jetzt eigentlich noch so einen Themenblock und dann vielleicht noch so ein paar Reste, die hier auf dem Zettel stehen und zu denen wir jetzt noch nicht gekommen sind. Ja, der Themenblock ist eigentlich die Zukunft. Also wir haben jetzt zurückgeguckt, Vereinsgeschichte. Ja, aber wie geht es denn weiter mit dem Schachspiel an sich, mit Schachvereinen? Und ja, also es gibt da mehrere Punkte, die einen so nachdenklich machen können, ne? Also erstmal haben wir eine tolle Entwicklung, das haben wir ja schon gesagt. Also wir haben eigentlich keinen Grund zu klagen im Moment. Aber es gibt halt Schachcomputer, die gibt es natürlich auch schon seit längerer Zeit. Jetzt gab es diesen Wettkampf Alpha Zero vor ein paar Jahren. Schachcomputer werden immer stärker, ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, aber sie sind mittlerweile so stark, dass ja, Großmeister schon keine Chance mehr dagegen haben. Das führt zu diesem Problem Cheating, also dass eigentlich im Prinzip jeder betrügen kann und wenn er das ganz erfolgreich und ganz geschickt macht, dann wäre er vielleicht der beste Spieler, ne, wenn man es eben nicht nachweisen kann. Und dann gibt es auch das Phänomen, dass insbesondere während der Corona-Zeit Online-Schach ganz populär geworden ist. Also es gibt eine Schachseite, chess.com, die hat, soweit ich weiß, schon über 130 Millionen Mitglieder, ganz starkes Wachstum gehabt und das führt dann auch so zu der Frage, ob so ein klassischer Schachverein eigentlich noch so die richtige Plattform ist oder wird sich das dann alles im Internet abspielen in Zukunft? Wird es Schachvereine überhaupt noch geben? Ja, fangen wir vielleicht mal damit an, mit der Frage.
Also ich meine, die menschliche Begegnung lässt sich eigentlich durch nichts ersetzen. Das hat man ja jetzt gerade in dem Lockdown gemerkt auch. Also wie vielen Leuten standen die Tränen der Rührung in den Augen, wenn man sich wieder sehen konnte. Ich erinnere mich noch so gut an das erste Konzert, was die Anne und ich wieder besucht haben. Oder wie wir den ersten Schachabend wieder gemacht haben. Das war so, so emotional anrührend, so schön, die Leute wieder zu sehen. Obwohl man durfte sich ja noch nicht mal die Hände geben, aber immerhin, man hat die Leute wieder gesehen, man hat wieder gegenüber gesessen beim Schachspiel. Ich glaube, das lässt sich einfach durch irgendein elektronisches Medium nicht ersetzen. Also insofern meine ich, da wo menschliche Begegnungen stattfinden, da ist immer eine Zukunft.
Ja, das ist auch mein Gefühl.
Ja.
Ich glaube, die Schachvereine haben ihren Raum auch in Zukunft. Also Online-Schach ist eine schöne Sache, aber wahrscheinlich ist das schon so, dass ein richtiger Schachspieler vielleicht am liebsten beides macht, ne? Dass er auch
Ja.
zu Hause mal nebenbei eine Partie spielen kann und blitzen kann und, keine Ahnung, chatten mit anderen. Aber ja, so ein richtiger Turniermodus, ne, der entsteht wahrscheinlich auch nur am Brett und in einem Schachverein und dann diese soziale Komponente, ja, dass man da Leute trifft und sich unterhalten kann und auch mal über Dinge spricht, die nichts mit Schach zu tun haben, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und gerade in unserem Verein ist das wahrscheinlich auch eine Komponente, würde ich sagen, die für viele ganz wichtig ist, warum sie auch in diesem Verein sind, ne, und in keinem anderen. Also wir sind eben in diesem Jugendzentrum Essen-Werden, haben da auch viele andere Dinge schon gemacht, also Billard gespielt und gekickert und Skat-Turniere, glaube ich, richten wir jedes Jahr aus, mindestens
ja,
eins.
morgen ist eins.
Ja. Und gepokert haben wir auch viel, fällt mir gerade ein. Ja. Ja, also das sind alles so die Dinge, die man halt im Schachverein dann machen kann, ne? Und die man online eben dann nicht so gut verbinden kann. Also das wäre so mein Eindruck. Also du bist optimistisch, dass die Schachfreunde werden auch noch die nächsten 100 Jahre
schaffen. Also ich bin absolut optimistisch. Ich sehe es ja auch, ich kriege ja so viele Anrufe. Wir sind ja mit all unseren Funktionen da auf der Homepage und ich werde sehr oft angerufen von Interessierten. Ja, mein Enkel möchte so gerne mal Schach spielen oder auch jetzt letzten Freitag ist jemand gekommen, ein Doktor, den Nachnamen habe ich jetzt mir nicht gemerkt. Der ist zum ersten Mal gekommen, der hat mich vorher angerufen und ja, vielleicht so Anfang 30 oder so. Der war total begeistert. Also wir haben ja richtig Zulauf. Im Gegenteil, ich mache mir schon Sorgen, dass wir irgendwann so viele Mitglieder sind, dass das alles auf einem Nähten platzt.
Meinst du, wir sind zu groß mittlerweile?
Noch nicht, aber ich glaube, 200 Mitglieder würden wir nicht mehr schaffen. Das glaube ich nicht.
Von den Räumlichkeiten her nicht? Oder
nee, ich meine auch von dem menschlichen Aspekt her. Also wenn es irgendwann mal so ist, dass es so viele Mitglieder sind, dass nur noch eine kleine Minderheit einander kennt, dann wird es auch anonym irgendwie. Ich finde es jetzt mit den 100 Mitgliedern genau richtig.
Ja, wahrscheinlich ist das eine gute Größe. Ja. Und der Aufwand, der dahinter steckt, also für euren Vorstand, ne, also wir haben ja schon vorhin gesagt, es gibt eine sehr gute, sehr kontinuierliche Vorstandsarbeit, die auch ganz wichtigen Beitrag dazu sicherlich geleistet hat, dass es dem Verein so gut geht, wie es ihm im Moment geht. Ne, und eigentlich wollte ich die auch mal namentlich nennen, ne, die da über die letzten Jahre dran mitgewirkt haben. Und das mache ich jetzt mal ganz schnell. Also das ist zum einen der Stefan Eggebrecht, der zweite Vorsitzende seit vielen Jahren, der das dann ja nach der Vereinigung auch mal 6 Jahre lang als erster Vorsitzender gewesen ist, der schon ganz lange dabei ist. Dann der Stefan Hütte als Jugendwart, der sich, glaube ich, teilt mit dem Uwe Clausen, die da ganz wichtige Arbeit machen. Vorher waren es dann Stefan Barthelmes und der Willi Müller, die haben wir auch beide schon erwähnt. Dann gibt es den Tobias Buri, den ich versehentlich vorhin schon in die 90er verfrachtet habe, ne? Aber der ist erst dann Anfang der 2000er nach der Wiedervereinigung zu uns gekommen, ist wahrscheinlich seitdem, also gefühlt jedenfalls der Spielleiter bei uns, der Michael Nowak als Kassierer. Ja, und das ist, glaube ich, so der, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden vergessen habe, aber das müsste so der Vorstandskern sein, ne, der seit vielen Jahren schon zusammen
ist. Wir haben ja das Amt des Spielleiters auf zwei Schultern sozusagen verteilt. Der Tobias Buri macht den ganzen externen Spielbetrieb. Und für den internen Spielbetrieb, also Vereinsmeisterschaft, Vereinsbitzen und sowas alles, das macht jetzt die Cortona Leviota Dette. Und die macht das auch ganz toll.
Ja, das müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Also jetzt auch nicht nur als Sonstige, sondern das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne, in der Vereinsgeschichte, dass wir da auch nochmal, also eine Fusion war es ja nicht, sondern es gab diesen Verein Jolly Jumper, ne, als eigenständigen Schachverein. In Kettwig waren die angesiedelt, die es auch viele, viele Jahre gab. Und die dann, glaube ich, sich irgendwann überlegt haben, ob sie nicht zu uns kommen würden. Ne?
So war es. Denn die hatten auch nicht mehr so viele Mitglieder, die konnten nicht mehr so den Mannschaftsbetrieb so gut aufrechterhalten. Und die haben dann die Idee gehabt, dass sie vielleicht bei uns alle eintreten. Und das ist auch nochmal eine ganz große Bereicherung für den Verein gewesen. Die Cortona Leviota Dette ist jetzt auch unsere Vereinsmeisterin geworden in dieser Saison.
Ja, ganz toller Erfolg.
Ne? Ja.
Ich glaube, so viele Frauen hatten wir auch noch nicht als
Vereinsmeister. Nee, und sie hat auch den Damenpreis gekriegt am Ruhrhalbinsel. Mhm.
Ja, klasse.
Also auch eine echte Bereicherung. Mhm.
Weißt du noch, wann das genau gewesen ist, dass die Jolly Jumpers zu uns gekommen sind?
Das ist, glaube ich, 3 Jahre her.
Mhm. War das in der Corona-Zeit? Oder kurz
davor? Das war kurz davor. Mhm.
Das ist nämlich an mir persönlich so ein bisschen vorbeigegangen. Mhm. Also ich finde es total gut, dass das so gekommen ist und wie sich das entwickelt hat. Aber der Moment, wo das geschehen ist, den habe ich irgendwie
so ein bisschen
verpasst.
Das war noch vor der Corona-Zeit.
Wie viele Mitglieder betraf das denn, die da zu uns gekommen sind von Jolly Jumper?
Also es war eine gute Handvoll.
Ja, okay. Ja, da haben wir auch nochmal wirklich schönen Zuwachs bekommen. Okay, ja, aber ja, als Themenblock Block waren wir noch dabei. Ne? Schachclubs, hast du gesagt, die wird es noch länger geben, allein schon wegen der sozialen Komponente.
Bestimmt, ja. Bin ich fest von überzeugt.
Wie ist es denn mit Schach an sich, das Spiel? Schach und jetzt eben dieser Faktor Computer, ne? Und vielleicht schafft Alpha Zero, weiß ich nicht, ob der sich überhaupt noch mit Schach beschäftigt, keine Ahnung, oder ob sie das wieder eingestellt haben nach diesem tollen Wettkampf da. Kann ja sein, dass Schach vielleicht auch mal vollständig gelöst wird von irgendeinem Superrechner. Also mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Ich glaube mittlerweile, dass es vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, aber denkbar wäre es ja, ne? Dass Schach dann ein vollständig gelöstes Spiel ist.
So wie Solitär oder so.
So wie Solitär oder wie Vier gewinnt. Ja. Dass man also vollständig gelöst heißt dann im Prinzip, dass man bei jedem Zug, der gemacht wird, schon exakt sagen kann, wie das Spiel dann ausgeht. Ne? Und wenn das dem Schach blühen würde, ja, dann wäre es vielleicht der Tod des Schachspiels. Ja, hast du da Gedanken zu?
Ja, also ich meine, solange es von Menschen gespielt wird, wird dieser Punkt natürlich niemals kommen. Und ich glaube, dass doch letzten Endes die Faszination des Schachspiels zwischen Menschen ja die Überlegenheit der Computer aber doch ganz gut überlebt hat. Es gibt ja nach wie vor Weltmeisterschaften und Bundesliga und was nicht alles und große internationale Turniere. Die Menschen haben also quasi nicht resigniert und gesagt, das machen wir nicht mehr, weil die Computer das eh besser können als wir.
Und, das stimmt. Also der Wettkampf zwischen Menschen, der bleibt interessant.
Der bleibt interessant und ich glaube auch, dass das Spiel als Ganzes gelöst werden kann, kann ich mir nicht vorstellen bei dieser Komplexität.
Ich habe da ehrlich gesagt auch Zweifel dran. Also ich würde dann, also wir haben ja eine Festschrift geplant für das Jubiläum nächstes Jahr. Da würde ich versuchen, einen Artikel über dieses Thema auch zu schreiben. Also es gibt, glaube ich, wirklich Zweifel daran, ob es überhaupt vollständig gelöst werden kann.
Das wäre schön, wenn es nicht gelöst
wäre. Ja, wenn vielleicht ist es so, dass kein Rechner das jemals schafft, dass das vollständig. Und das wäre wirklich, finde ich, eine sehr, sehr schöne Nachricht.
Wenn das wäre eine zeitgemäße Variante der Reiskorn-Legende sozusagen.
Ja, jetzt ist es aber so, dass der Wettkampf zwischen Menschen interessant bleibt. Gut, jetzt haben wir gesagt, vielleicht passiert das gar nicht. Ne? Schach wird vielleicht gar nicht vollständig gelöst. Ne? Stellen wir uns jetzt mal das Worst-Case-Szenario kurz vor. Angenommen, es schafft doch irgendein Superrechner. Ja, und wir wissen dann, wie jede Partie ausgeht. Wäre das für den Kopf nicht doch irgendwie ein Problem, dass man sagt, okay, ja, jetzt, wenn man jetzt alles theoretisch auswendig lernen kann, dann hat sich Schach jetzt auch irgendwie erledigt.
Dann könnte man ja vielleicht daran denken, das Schach noch komplizierter zu machen. Das Brett größer, zusätzliche Figuren dazu nehmen. Und dann muss der Computer wieder erstmal 20 Jahre lernen.
Ja, okay. Also so, ja, kleine Regeländerung, ne, könnte vielleicht helfen. Wobei das ja eigentlich eine Sünde wäre, oder? Also bei der, ich weiß nicht, seit wann haben sich die Regeln nicht mehr geändert? Das ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Also seit dem Jahr 1500 oder so stehen die Regeln wahrscheinlich ziemlich unveränderlich fest.
Ja.
Also das wäre dann schon
das wär ein,
eigentlich ein Frevel. Ne?
Ein Frevel, aber wenn es unser Spiel retten würde, würde ich nicht Nein dazu sagen.
Okay. Ja. Was meinst du Thema Cheating, Betrügen beim Schach? Also du hast Fernschach beim Fernschach gesagt, man muss sich quasi heilig versprechen, dass man es nicht tut. Ja, jetzt in einer Turnierpartie, also mittlerweile gibt es Smartwatches, jeder kann sowas am Arm tragen. Wenn man sich damit auf die Toilette verzieht und kurz mal nachguckt, was Stockfish oder ein andere Engine so vorschlägt, dann ist es ja so wie Doping im 100-Meter-Lauf. Ne? Also dann hat der andere, der Gegner hätte keine Chance mehr. Ja, ist das noch so eine Gefahr, dass dieses Spiel vielleicht irgendwann dann auch zwischen Menschen nicht mehr so richtig spielbar ist?
Naja, man hat ja gesehen, es hat ja Skandale gegeben, immer wieder jetzt in der letzten Zeit. Ne? Und ja, wie soll man das verhindern? Man kann ja schlecht die Leute in der Badehose irgendwie Schach spielen lassen. Und selbst in der könnte man noch irgendwas verstecken. Also.
Ja, von irgendwelchen Geheimdienstmethoden mal abgesehen, ne, die man sich da ausdenken kann. Also, dass man irgendwelche Chips oder so unter der Haut hat. Oder was, wenn man wirklich die Kriminalität, also die kriminelle Energie hätte und auch die finanziellen Möglichkeiten dazu. Ja. Ne? Also, ich weiß nicht, was da alles theoretisch möglich wäre. Aber
warum
im Moment scheint man es ja im Griff zu haben, ne? Im Großen und Ganzen jedenfalls. Also diese strengen Kontrollen, die gibt es ja anscheinend nur bei Profiturnieren. Wir haben zwar auch einen Schiedsrichter bei unseren Mannschaftskämpfen. Also es ist nicht, also für normalen Menschen vielleicht nicht so einfach zu betrügen. Ausgeschlossen ist es aber auch nicht. Ne? Hattest du schon mal ein komisches Gefühl in der Partie? Hast du schon mal gedacht, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu?
Noch nie.
Und beim Fernschach im Internet?
Ja, nee, auch nicht. Also im Internet, wie gesagt, ich spiele das Fernschach nur gegen diesen einen Gegner, das ist ein ehemaliger Student von mir, das ist ein ganz netter und integrer Mensch. Also
der macht sowas
nicht. Also der verliert das ständig.
Das ist ein gutes Indiz. Ja.
Aber weißt du, ich glaube, dass was du jetzt, diese Problematik, die du angesprochen hast, die betrifft ja mittlerweile das ganze Leben. Das ist ja nicht nur das Schach. Man kann ja, es gibt da so viele Möglichkeiten zu betrügen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und mit diesem und jenem. Und insofern ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und natürlich sind wir davon nicht ausgenommen. Aber ich meine, es wird immer genug Leute geben, die einfach diese Liebe und diese Freude an diesem wunderbaren Spiel haben und das am Leben erhalten werden.
Ja, im Moment scheint man es im Großen und Ganzen ja auch im Griff zu haben. Ne? Also es finden WM-Kämpfe statt. Also die Spieler werden da anscheinend streng kontrolliert. Also so wie am Flughafen, ne? Mit Metalldetektoren. Ich weiß nicht, was es noch für Kontrollmöglichkeiten gibt. Und dann gibt es mittlerweile ja auch diese Anti-Cheating-Algorithmen, die dann auf Schachservern laufen, also mit denen man dann statistisch gucken kann, ob das denn wahrscheinlich ist, dass der Mensch diese Partie selbst gespielt hat oder ob er sich da eines Schachprogramms bedient hat. Und das scheint im Großen und Ganzen im Moment zu funktionieren. Ne? Und ich glaube, da kann man nur hoffen, dass das so bleibt.
Wir können es hoffen. Und ich meine, gut, um nochmal darauf zurückzukommen, auf die letzte Weltmeisterschaft haben wir ja eben gesagt, die herbe Kritik von Kramnik an den vielen Fehlern. Wenn die beiden betrogen hätten, hätte es bestimmt weniger Fehler gegeben. Ja. Das ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung, dass sie so viele Fehler gemacht haben.
Wahrscheinlich kein Cheating. Okay. Gut, ja, dann glaube ich, haben wir eigentlich alle wichtigen Dinge besprochen. Und jetzt ist es so, dass am Ende von so einem Podcast ich noch ein Quiz habe. Und da geht's. Also die Anne ist immer noch hier am Tisch und das ist auch gut so, denn es gibt gleich auch eine Frage, die betrifft auch dich, Anne.
Okay.
Und es gibt überhaupt Fragen, die euch so persönlich ein bisschen betreffen. Es gibt nichts zu gewinnen. Es sind fünf Fragen.
Nichts zu gewinnen.
Es ist Multiple Choice. Es gibt immer Antwortmöglichkeiten A, B und C. Nee, es gibt nichts zu gewinnen. Aber wenn man keinen Punkt holen würde, was bei euch natürlich nicht passiert, dann würde ich natürlich im nächsten Podcast erzählen, dass das nicht so ganz doll gelaufen ist. Und so. Also deswegen also von fünf Punkten. Ne? Also es ist auch möglich, alle fünf zu schaffen, glaube ich. Also fangen wir mal an. Welches Ereignis fällt in das Jahr 1853? Also ihr könnt das gerne zusammen beantworten, ne? Könnt euch auch beraten zwischendurch. Welches Ereignis fällt in das Jahr 1853? Die Erfindung des Grammophons. B, der Paul Morphy, der erste inoffizielle Schachweltmeister, startet seine Europareise. Oder C, die Gründung des Klavierherstellers Steinway & Sons.
Was war das erste?
1853 ist das Jahr und Möglichkeit A wäre die Erfindung des Grammophons.
Also das glaube ich schon mal nicht. Ich glaube, das war etwas später. Der Paul Morphy.
Also du darfst ja natürlich nicht gucken. Ich muss den Zettel ein bisschen anders halten.
Klar, der Paul Morphy. Ja, das könnte etwa die Zeit sein. Und das dritte war?
Die Gründung von Steinway & Sons. Also Steinway & Sons ist Bin ich da richtig informiert, der beste Flügel, den es so gibt?
Ja, das sagen die, ja.
Das sagen die,
Ja,
aber.
das sagen die. Es gibt mittlerweile so viele gute andere Flügel.
Was würdest du denn sagen? Ach so, darfst du jetzt vielleicht nicht, ne?
Ja.
Aber was hast du denn
Also,
für einen?
ich habe zwei Bilder nebenan. Ja, es sind schon tolle Flügel. Aber es gibt auch viele sehr schöne andere Flügel. Ich mache es immer nicht gern, wenn jemand sagt, das ist der Beste oder das ist das Beste. Es gibt andere Flügel, die klingen anders, aber genauso schön.
Okay,
Gut,
aber
also.
sind die denn, also Steinway und Sons, dieser berühmte Flügelhersteller, sind die
Die sind schon.
1853 gegründet worden?
Ich
Das wäre
glaube
Möglichkeit
nicht, denn
C.
die sind ja. Das war ja erst Steinweg, eine deutsche Firma,
Hm.
und dann ist der ausgewandert nach Amerika und hat dann da Steinweg gegründet. Deswegen glaube ich, war das auch später. Deswegen bin ich für den Murphy.
Paul Murphy startet seine Oberreise.
Ja.
Ja, ist leider falsch.
Und was ist richtig?
Also der hat die Europareise gestartet 1858, also 5 Jahre später.
Boah, was?
Die Erfindung des Grammophons ist 1887 gewesen, also das ist
Da haben wir
tatsächlich ein
recht
bisschen
gehabt,
später.
später.
Und richtig wäre gewesen, also
Steinway.
Antwort C, Gründung Steinway & Sons, das war 1853 und ja, der Mann hieß Steinweg, kam aus Deutschland, ist
Da
dann
habe ich doch
in die
noch gesagt.
USA ausgewandert
Da
und
habe ich
hat dann
sogar gesagt.
ja, und hat dann da seine Firma gegründet, die auch anscheinend bis heute genauso heißt. Das ist auch interessant.
Ja, es gibt in Deutschland noch Steinweg, gibt es auch noch, ne? Die sitzen in Braunschweig. Das, ich weiß genau Bescheid, das ist genau, ja.
Ja, also kein Gummipunkt. Aber jetzt kommt bestimmt einer. Also Frage 2. Was bedeutet denn Dekan? Denn Till, ich weiß von dir, du bist mal Dekan gewesen, auch an der
Ja,
Fortbahn
6 Jahre
Hochschule.
lang sogar.
Ja, was bedeutet das denn eigentlich? Kommt das aus dem Mittelhochdeutschen, also Dekan, und bedeutet so viel wie decken, also eine Aufgabe gut erledigen, gut abdecken? Das wäre Antwort A. Oder bedeutet das B, Dekalo? Und das bezeichnet die Gewichts- oder Ma oder den Gewichts- oder Maßverlust von Waren. Dekalo. Oder C, ist das der Führer von 10 Mann?
Den Begriff, den gibt es schon sehr lang. Den gibt es auch in anderen Sprachen, Dean und Le Doyen und sowas alles. Deswegen glaube ich nicht, dass das aus dem Mittelhochdeutschen kommt. Dann wäre es nicht Dean und Doyen auch. Und was war das Mittlere?
Also Antwort A wäre, also
Nee, das A
Deckern,
vergesse ich. Ja,
Mittelhochdeutsch.
ja.
B wäre Dekalo, das ist der Gewichts- oder Maßverlust von Waren. Und C wäre, also lateinisch, der Führer von 10 Mann.
Naja, und Lateinisch, aber Deka ist Griechisch, ne? Für 10.
Da müssen sie Waren sein.
Das glaube ich aber nicht. Aber Lateinisch, das ist, gehört das zu der Antwort dazu mit Latein?
Gehört das zu der Antwort dazu? Also wenn es Antwort C wäre, Führer von 10 Mann, dann wäre das, dann käme das aus dem Lateinischen.
Ja, aber Deka ist griechisch für 10. Also ist es nicht 10. Ja, ist es der Verlust der? Oder kommt es aus dem Mittelhochdeutschen und hat sich dann zu Doyen und Dean in den anderen
Entscheide
Kulturen?
dich, ich weiß das
Ich
nicht.
entscheide mich dann für
Der
A.
Dekan.
Ja.
Wo kommt der her? Du entscheidest dich für A,
Ja.
also eine Aufgabe gut abdecken.
Ja.
Deckern. Nee, ist es nicht. Also, es ist der Führer von 10 Mann, also kommt aus dem Lateinischen.
Aber das kommt nicht aus dem Lateinischen. Deka ist auf Griechisch.
Ja,
Sonst
okay.
hätte ich das ja genommen.
Wortursprung vielleicht, aber im Lateinischen gibt es diesen Ausdruck anscheinend und es ist der Führer von 10 Mann, also ist die richtige Antwort.
Hätte ich
Dekan.
genommen, wenn das nicht Griechisch wäre.
Also
Hätte
Antwort
ich
A habe
auch.
ich mir ausgedacht, ehrlich gesagt.
Oh, wie
Und Gewichts- oder Maßverlust von Waren ist es auch nicht. Also es ist der Führer von 10 Mann. Okay, so, aber jetzt Frage zur Schweiz. Die 1460 gegründete Universität Basel ist eine der ältesten Universitäten in Europa. Welche der folgenden bekannten Personen lebte und forschte denn nicht an der Universität zu Basel? Ist das Friedrich Nietzsche, der da nicht forschte und lehrte? Ist es Albert Einstein oder ist es Daniel Bernoulli?
Wer ist Daniel Bernoulli?
Das ist ein Schweizer, der hat da bestimmt gearbeitet.
Bernoulli-Effekt. Das ist
Ja.
ein wichtiges Prinzip
In der Physik,
in
glaube
der
ich, ne?
Physik, ja. Da,
Das ist.
dann, der zweite war der Einstein. Hat der Einstein den überhaupt jemals an der Uni gelehrt?
In der Schweiz war er ja, ne? Der
Ja, der
Einstein
war ja in Zürich
im Patentamt.
Patentamt und dann hat er ja seine ganzen großartigen Theorien entwickelt.
Aber war er auch in der Uni Basel?
Ja, das wüsste ich eigentlich. Dann wäre irgendwo ein Einstein-Denkmal in Basel oder so. Wir kennen die Stadt doch so gut. Hast du jemals schon irgendwie oder ein Einstein-Stüberl oder irgend sowas wird es denn da geben? Deswegen nehme ich den Einstein.
Du nimmst den Einstein?
Ja.
Das ist richtig. Der war niemals als Lehrer oder Forscher in Basel. Ja, das stimmt.
Eine
Ja,
Riesenpunkt.
erster Punkt.
Siehst du? Ja, aber er hat mich doch gut hergeleitet, ne? Denn
Hast
wenn
du
der
kein
in Basel gelehrt
Einstein-Stüberl?
hätte, dann wäre da irgendwas.
Ja.
Ne?
Gut,
So.
aber Nietzsche und Bernoulli, die waren da, ne? Und andere wichtige Persönlichkeiten auch. Erasmus von Rotterdam zum Beispiel
Ja, natürlich.
habe ich noch gelesen, der auch
Von dem
da
gibt
war.
es ein wunderschönes Porträt in dem Schweizer, im Basler Kunstmuseum von
Ja.
Hans Holbein, dem Jüngeren.
Eins von
Das
der
ist eines der
Lieblingsbilder.
schönsten Bilder, die ich kenne.
Okay, Frage 4. Lieber Till, du bist ja verheiratet mit der Anne. So, was bedeutet denn eigentlich Anne? Ist das A, die Einsiedlerin, lateinisch? Ist das B, Anmut, Liebreiz, Gnade? Oder ist das C, heißt das Bote oder Engel? Würde bei eurem Nachnamen ja auch Sinn machen.
Aus welcher Sprache soll deine Bote die Anmut?
Das wäre dann lateinisch, Bote, Engel.
Naja.
Anmut, Liebreiz, Gnade. Antwortmöglichkeit B wäre hebräisch.
Die Mutter Anna ist für die Mutter von Maria von der.
Ja, aber das ist, guck mal. Also
Und.
das dritte, ne, der Engel auf Latein, das ist Angelus. Das ist die Angela, das ist nicht die Anna.
Nee.
Und außerdem ist der Name ja viel älter.
Jo.
Die Anna ist ja schon in der Bibel.
Ist sie.
Also, und der kommt aus dem Hebräischen, der Name. Und was war das Erste?
Ja, das erste wäre Einsiedlerin.
Aus welcher Sprache?
Latein.
Nee, das stimmt auch nicht. Dann nehme ich B.
Du nimmst B, Anmut, Liebreiz, Gnade.
Ja.
Was sagt denn die Betroffene dazu? Anne, du hast schon
Das nehme ich.
du hast so wissende
Ich war, ich
Kopfbewegung schon
heiße
gemacht.
auch noch Theodora und das heißt Geschenk Gottes. Das hätte ich gewusst.
Ja, aber du heißt auch Anmut, Liebreiz, Gnade. Also
Ach,
Antwort
wie
B ist
wunderbar.
richtig.
Ja,
Also zweiter
okay.
Punkt.
Bravo.
Immerhin haben wir schon zwei Punkte.
Kommt nur eins, ne?
Ja, jetzt noch letzte Frage. So, für welches Jubiläum wurde denn unser Ehrenvorsitzender der Schachfreunde werden, Kurt Schwarz, im Jahr 2007 von den Schachfreunden geehrt? Für welches Jubiläum wurde der geehrt? A für das 30-jährige, für die 30-jährige Vereinsmitgliedschaft, B für die 50-jährige Vereinsmitgliedschaft oder C für die 60-jährige Vereinsmitgliedschaft?
Ich meine, ich habe denen doch selber das Ding überreicht. Das war die 50-jährige Vereinsmitgliedschaft.
Richtig,
Ja,
sehr gut.
also das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte.
Ja, prima. 3 Punkte.
Ja,
Super.
immerhin, das ist doch
Jo.
allerhand. Ja. Ich weiß noch, dann wurde der Kurt 90 und dann hat er uns zu seinem 90. Geburtstag eingeladen, ein halbes Jahr vorher schon. Und ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Und weil das so lange vorher und da war nie mehr die Rede dran. Und dann haben wir das vergessen, da sind wir da nicht
Ernsthaft?
hin.
Ihr habt
Und dann
den 90-jährigen Geburtstag
Geburtstag.
habt ihr vergessen?
Ja. Und dann kam ich in den Schachverein und gesagt, das ist was ganz Furchtbares passiert. Ich habe kurz, das ist so mega peinlich, ich habe kurz Geburtstag vergessen. Nein, nein,
Gigapeinlich.
das ist doch ja doch. Und dann habe ich gesagt, das ist ja so mega peinlich. Und dann hast du mich so angeguckt und hast gesagt, Till, das ist nicht mega peinlich. Das ist gigapeinlich.
Das habe ich gesagt.
Ja, das hast
Ja.
du gesagt.
Ja.
Aber sowas passiert. Shit happens.
Und wie ist die Kuh dann wieder vom Eis gekommen? Wisst ihr das auch
Ein
noch?
Riesenblumenstrauß habe ich am nächsten Tag hingeschickt und einen ganz salbungsvollen Brief und weiß der Himmel nicht, was noch alles.
Und der wurde dann akzeptiert
Ja,
und
wurde
ver.
akzeptiert, klar.
Ja, okay, sehr gut. Ja,
So, was hast du denn so gemacht?
das war unser Ehrenvorsitzender, Kurt Schwarz. Ja, auch der war als ich in den Verein gekommen bin, ne, in den 80ern und dann auch in den 90ern, auch wirklich noch eine sehr prägende und sehr wichtige
Ja.
Persönlichkeit im Verein. Ja, und damit haben wir es geschafft. War jetzt recht lange.
Das hast du aber toll gemacht. Ich habe eben schon zu Anne gesagt, wenn du auf dem Klo warst, du könntest zum Fernsehen gehen. Du bist ja der
Ja, das
geborene
weiß ich nicht. Das
Talkmaster.
war ja heute auch die erste Runde, ne? Ja, aber vielen Dank bei euch beiden. Also das war super, hat Spaß gemacht. Ja, und dann bedanke ich mich. Und ja, weiß ich nicht, die letzten Worte, würde ich sagen, gehören dir, lieber Till. Also was wünschst du uns denn noch für die Schachfreunde und vielleicht auch fürs nächste Jubiläumsjahr?
Ich wünsche mir vor allem fürs nächste Jubiläumsjahr, dass alles gut klappt, dass niemand krank wird, dass wir die ganzen vielen Veranstaltungen, die wir geplant haben, unter anderem beginnt es ja mit dem Simultanturnier mit Robert Hübner, dass alles gut über die Bühne geht, dass wir alle viel Spaß haben. Und ich denke, das wird uns Schwung geben für die nächsten 100 Jahre.
Ja, das wird bestimmt klasse. Also vielen Dank. Bis bald.
Tschüss, ich bedanke mich bei
Tschüss.
dir.